Herzlich willkommen zur ersten Tour-Ausgabe SRMT on Tour. So reden wir da on Tour. Wir befinden uns heute in Leoben bei der Faszination Schädelausstellung. Wenn man dann SRMT 006 denken, wo es um den Kopf gegangen ist, hat uns, glaube ich, die Claudia eingeschickt, dass es da eben die Ausstellung über den Kopf gibt in Leoben. Ja, und jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir da herfinden. Läuft noch bis 1.12., glaube ich.
Genau. Das ist übrigens der Michael. Die Ausstellung hier lief von 11. Mai weg, ja, letzten Jahres, und läuft jetzt bis 1.12. noch. Das heißt, wir kommen eh gerade mal ganz knapp. Titel dieser Ausstellung ist Faszination Schädel, der Kult um den Kopf. Wir sind hier, um genau zu sein, in der Kunsthalle in Leoben. Das ist in der wunderschönen Steiermark.
Steiermark, wo wir herkommen natürlich, wo wir uns so oft aufhalten. Und eins der ersten Sprüche, den man lesen kann, ich denke, also bin ich. Der erste Raum ist ein Spiegelraum, wo wir beide noch nicht wissen, was das ist, aber wir werden vielleicht von der Führung mit Teilnehmern versuchen und dann herausfinden, wieso da ein ganzer Raum voller Spiegel ist. Oder hast du schon eine Idee, was der Spiegelraum bedeuten könnte?
Also nachdem wir uns von sämtlichen Seiten in den Spiegel sehen können, nehmen wir mal an, der Fokus, und es gibt auch einen Lichtspot in der Mitte, dass man dann den Kopf als solches von sämtlichen Seiten betrachten sollte.
Okay.
Ja, und der Michael ist noch immer da, links von mir.
Ja, und der Walter rechts von mir. Und die meisten, wenn sie jetzt denken, hoppala, da hat es einen Qualitätsschnitt jetzt da gegeben, ja, in der Sprache.
Ja, und zwar, wir haben versucht, tatsächlich die erste On-Tour-Ausgabe live draußen im Felde sozusagen aufzunehmen. Ich habe aber mein Blas, wie ist das? Windschutz
fürs Mikro.
Für ein H2 verschmissen, jetzt ist das ziemlich... wie soll ich sagen, veratmet und und ja.
Aufgrund der restlichen Geräusche im Hintergrund und sowas, also die Aufnahme ist nicht wirklich verwertbar, drum nur das eigentliche Intro.
Naja, wir kommen, ein bisschen später haben wir noch was Zweites oder gleich nachher, im Anschluss haben wir noch ein zweites File.
Ja,
das spielen wir ein, einfach weil wir es lustig gefunden haben, das muss da dazu rein.
Das muss rein, das ist nett, ja.
Ja, aber wo sind wir da jetzt? Haben wir das gut genug erklärt?
Nein. Also es ist diese Folge, die 12er Folge war gedacht, das kleine Special, zur Rückschau zur 6er Folge, also alle 6 Folgen, ja, vielleicht schaffen wir das, den Rhythmus sogar, das Thema Schädel. In dem Fall war es, die Claudia hat ja damals eingeschickt, dass es diese Schädelausstellung in Leoben gibt, um den Kultschädel. Und wir haben damals auch versprochen, dass wir uns diese Veranstaltung einmal geben, ja, ein bisschen durchschauen, ja, was gibt es dort und vielleicht so an Bericht, der so ein On-Tour-Bericht geben. Ja, wir haben auch die Führung im Anschluss dann gemacht, die wir erwähnt haben.
Ja, kommen wir später noch dazu. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir mal sagen, wer wir sind. Da ist nämlich Walter und Michi von SRMD, so redet man da, der Podcast, der sich um das Fluchen, das Sprechen und das Leben in Österreich dreht. Und ja, den Rest hat er mich schon gesagt. Spielen wir dann gleich den zweiten Teil ein. Na, fangen wir an. Ganz von vorne an. Also wir sind hingekommen. Wir haben das wenig geplant gehabt.
Naja, wir haben das schon geplant gehabt. Du bist mit Zug aufgekommen, ich hackel oben, ja. Also habe ich die auch kurz vom Bahnhof und dann sind wir hinmarschiert.
Mhm. Aber wie wir es dann halt beim nächsten Mal besser machen könnten, da kommen wir dann später noch dazu.
Du meinst die Tourplanung, wenn wir schon on Tour sind?
Ja, genau, und so. Also was ich mitnehme auf jeden Fall fürs nächste Mal, dass wir uns vorher irgendwie ankündigen probieren und dass wir dann vielleicht jemanden erwischen dort, mit dem er tatsächlich sprechen kann, der dann einen Plan hat, worum es geht.
Naja, wenn wir schon umrennen mit Kopfhörer, Mikro und das Ganze vor dem Kopf, ich meine, wir sind ein bisschen aufgefallen diesbezüglich jetzt da. Die restlichen Ausstellungsbesucher waren jetzt dann nicht so ganz technikaffin ausgestattet.
Ja, und ja. Das können wir vielleicht das nächste Mal besser machen, wenn wir on Tour gehen.
Ja, vielleicht so selbstgeführte Touren und so. Also bei sowas jetzt, ja, man, die anderen on Tour Folgen werden dann wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen, aber ein bisschen besser planen sollte man.
Genau.
Aber wir lernen noch.
Genau. Also, wir sind hingekommen, wir haben uns beide als Studenten geoutet.
Was wir auch sind,
was
ja.
Was wir natürlich tatsächlich auch sind.
Mit Studentenausweis ist noch gültig, ist richtig.
Ja. Eintritt hat dann, glaube ich, 5 Euro oder so kostet.
Genau, 5 Euro finde ich, Studenten 10 Euro. Familien, glaube ich, kommen mit 2 Kindern um 24 Euro rein oder so. Also es ist relativ leistbar, die Ausstellung gewesen, für das, was geboten worden ist.
Ja. Es gibt zweimal am Tag Führungen.
Die zweite ist um 15 Uhr.
Die haben wir besucht.
Die haben wir besucht, ja.
Und die erste ist irgendwann am Vormittag, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, wann jetzt da.
Ja. Jedenfalls zwei Führungen hat es gegeben und die Führung dauert gute eineinhalb Stunden, oder? Würde ich sagen.
Ja, ein Arbeitskollege von mir ist zwei Tage später hingegangen, auf meine Empfehlung hin. Bei dem hat die Tour knapp über eine Stunde gedauert. Also es kommt darauf an, wie redselig der Tourguide ist, beziehungsweise wie viele Fragen gestellt werden und wie, naja, angenehm die Besucher sind.
Ja. Wir haben da einen Mitbesucher gehabt, das war ein sehr, sehr schrecklicher Mensch, so ein älterer Herr. Und der hat ständig frauenfeindliche Witze gemacht. Das war total, total skurril, total eigenartig, kommt mir vor. Oder?
Ja, der hat, ja, der muss ja einfach aufblustern. Ja, so, solche Personen gibt es am besten ignorieren und lächeln.
Ja, war aber sehr, sehr eigenartig, ja. Nichtsdestotrotz, die Ausstellung war sehr cool, kann ich sehr empfehlen. Reingekommen sind wir, der erste Raum war nur aufgeschrieben, da kommen wir dann gleich dazu. Und der zweite Raum, wenn man reingegangen ist, links war der Spiegelraum. Ne?
Genau, das war dieser Spiegelraum mit dem Spot in der Mitte und man hatte den Kopf von allen Seiten gesehen. Ja, ganz nett, wie man es beim Friseur kennt, wenn nachher die Dame hinten nachher mit dem Spiegel kommt. Passt der Schnitt? Ja, dann sage ich, nein, noch nicht. Ja, jetzt hast du geschnitten, jetzt wieder nicht passen. Ja. Nächster Schritt wäre nur mehr Glotzen bei mir.
Ja, und dann sind wir einen Schritt weitergegangen, da passt jetzt, glaube ich, das zweite, weil da lese ich dann auch vor.
Ja, traumhaft. Ja, das genau dann, deswegen spielen
wir es. Da lese ich dann auch vor, was dort steht, gell? Ich glaube, das ist jetzt das richtige Pfeil, ich spiele es einmal ab.
Wir sind natürlich nicht alleinig da, aber der andere haltet sich jetzt in Grenzen. Wir sind, glaube ich, zu fünft alle miteinander.
Also, wenn ihr Stimmen hört, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen der Umgebung.
Ja, die Kolleginnen
und Kollegen. Mit anschauen. Warum diese Ausstellung? Steht am Anfang beim Eingang, da geht es um eine Schädelsammlung von Darwinsten Gabriel von Max.
Ja, aber Darwinist, nicht Darwinsten.
Okay, vom Darwinisten, Künstler und Darwinisten Gabriel von Max, 1840 bis 1915, falls das wer noch schauen will. Und das ist die größte Sammlung dieser Art. Und die ist 1917 auch durch den Ankauf der Stadt Mannheim in den Besitz der Reichsengelhorn-Museen gelangt.
Ja, alleinig für den Darwinsten hat es.
Allein der Darwinsten hat sich ausgezahlt.
Ah ja.
Das kommt davon, wenn der Walter ohne Brille unterwegs ist.
Ja, ich habe die Kontaktlinsen drin gehabt, aber ich sicher anscheinend nicht so weit.
Ja, vielleicht solltest du dann einkaufen.
Ja, ja. Das war der zweite Raum.
Ja.
Da hat man dann gesehen einen Männer- und einen Frauenschädel.
Genau, also es war dann im zweiten Raum, der war in etwa so von der Größe, also 30 Quadratmeter, sagen wir so umschlagsmäßig, ja. Und man hat mit der Schädelbasis, also unser Tourguide, ja, war eine Frau, die hat einmal erklärt, dass das wie der Kopf aufgebaut ist als solches, ja, mit den ganzen Kieferknochen und wo halt wo es ist, ja. Unter anderem aber auch dargestellt, wo ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauenschädel, also was sind die besonderen Merkmale. Beim Mann ist es nichts anderes wie diese Knochenwulst, die wir bei den Augenbrauen da oben haben. Ja. Also bei Männern steht es halt ein bisschen weiter vor. Bei Boxern sieht man das am besten, ja, weil die kriegen immer drauf Schläge. Ja. Da glaube ich, kommt das noch mehr ein bisschen raus. Ja. Und dass das Unterkiefer und das Jochbein ein bisschen markanter ausgeprägt ist. Aber die Form als solches ist ja ident, wie wir ja wissen.
Das Einzige ist, der Männerschädel ist im Durchschnitt ein bisschen größer als der Frauenschädel.
Ja, anatomisch bedingt. Also, weil der Mann ist ja auch größer meistens, ja, bis auf ein paar Exemplare von Frauen, die was auch sehr groß gewachsen sind, aber das ist der Unterschied. Ah ja, und Frauen haben eine steilere Stirn.
Ja, genau, so, das war noch dabei.
Genau, was wir dort auch noch gesehen haben, ja, was da ein Schwerpunkt war in diesem Raum, war das Thema Trepanation.
Was ich zum ersten Mal dort gehört habe, und zwar heißt das einfach die Öffnung des Schädels.
Meistens zu medizinischen Zwecken, ja. Mhm.
Damit man zum Beispiel beim Schädelhirntrauma den Druck ablassen kann und solche Sachen. Da hat man früher schon die Schädeldecke geöffnet.
Also man sieht es jetzt da, ja, wie war das? Man hat jetzt da einen Druck, also die in den ersten Räumen war alles Abgüsse meistens von Schädeln. Das waren jetzt da keine Originalexponate vom Knochen her. Und man hat zwei, drei Exemplare gesehen, wo wirklich schön zu sehen war oben, wo der Knochen aufgeschnitten war. Und dass das langsam auch teilweise zugewachsen ist, ja. Und allein im Mittelalter, zumindest hat sie es uns so berichtet, haben 8 von 10 Patienten überlebt. Wenn man sich das Mittelalter so vorstellt, ist das schon ziemlich beeindruckenswert.
Beeindruckend, ja.
Beeindruckend, schon.
Ja. Trepan kommt, glaube ich, kommt aus dem Französischen und heißt bohren. Also Trepanation ist eben die Schädelöffnung. Das
mhm. Genau. Das und sie hat auch gesagt, mit den Werkzeugen ist nicht nur gebohrt worden, sondern teilweise auch geschabt. Ja. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, also wenn man so, ich habe einmal Entfernung gehabt, Muttermal Entfernung am Kopf oben jetzt da, ja. Und das war schon sehr unangenehm, ja, wenn man, weil du kriegst eine ordentliche Betäubung, ja, und der hat das einfach ausgeschnitten, der Arzt nachher, so mit dem Skalpell und dann zusammengenäht und alles, ja. Super und dann ziehe ich das Ganze und das ist schier, weil du hörst auch so ein Kratzen, so macht es die ganze Zeit, ja. Und wenn man vorstellt, der schneidet, der schabt mir dann meinen Schädelknochen auf, ja, glaube ich, drei durch.
Super Geschichte. Da weiß ich schon, wer heute nicht schlafen wird. Ja. Hast du gesagt, 8 von 10 Überlebten?
Genau.
Hast du schon gesagt?
Bereits. Im
Und ja, was total interessant ist. Und vor allem, dass das dann auch wieder zuwächst. Und ja, da
teilweise zuwächst, schon langsam nämlich. Ja. Und man hat diese Schädelplatte, die man entfernt hat, nicht wiederverwendet. Mhm. Weil die hat man nicht gescheit befestigen können mehr.
Es dauert aber zig Jahre, so 30 Jahre so.
Bis schon Jahrzehnte, bis das wieder zuwächst.
Genau. Bis wieder zugewachsen ist. Deswegen kann man auch anhand der Ausgrabungen feststellen, wie viele Leute das überlebt haben und wie viele Leute nicht. Weil genau. Man sieht, ob es wieder angefangen hat zum Zuwachsen. Bei denen, die halt die Öffnung einfach so haben, kann man davon ausgehen, dass sie nur während der Operation unter Anführungszeichen gestorben sind.
Mhm. Ja. Echt bitter. Aber okay, also ziemlich arg, ja.
Aber es ist halt sehr interessant, dass das schon im frühen Mittelalter gewesen ist, zwischendurch dann verloren gegangen ist und dann erst wieder nach dem Mittelalter, was man der Zeit, die man dem Mittelalter zurechnet, erst danach wieder aufgekommen ist, die Schädelöffnung. Mhm. Das finde ich schon sehr interessant.
Was spannend ist, weil wenn du so ein Loch im Schädel hast, ja, das bringt uns jetzt thematisch eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich ja, dann ähnelt das eigentlich wie der Fontanelle bei den Babys, ja, bei den Kleinkindern.
Mhm. Genau.
Ja, und bei den Kleinkindern, also das ist der nächste Raum, das war ein relativ langgestreckter, ja, und da war von da, ich glaube, das erste war 13. Woche oder sowas, ja, so ein kleiner Fötus Kopf, ja, Gott sei Dank ein Abdruck, ein Abguss, aber irgendwo müssen die Daten nachher stammen, ja, bis zum erwachsenen Menschen nachher, ja, hintere. Also so umgeschaut, so 20 Exponate könnten das in etwa gewesen sein, hätte ich gesagt jetzt da, ja. Und einfach, also 13. Woche, 17. Woche, 22. Woche etc. Und dass das eigentlich ziemlich, ziemlich abartig ausschaut, vor allem diese kleinen Baby- oder Fötusköpfe eigentlich.
Mhm. Schauen ziemlich basic aus, ziemlich Alien-mäßig.
Ja, so wie man so teilweise vom Alien-Film oder so ähnlich herkennt. Ja. Also so ziemlich, ziemlich grindig.
Ja. Na, grindig würde ich nicht sagen, aber
eigenartig. Ist es ja eigenartig. Ja. Also die Augen so groß und das Unterkiefer und so spitz zulaufend, ja. Mhm. Ja, ziemlich grindig in meinen Augen.
Ja.
Jetzt wissen wir, wo die Sci-Fi-Branche das her hat.
Ja, vielleicht, ja. Was auch interessant ist bei den Abgüssen, man sieht halt, wo die Muskel- und Nervenbahnen und so durch den Schädel durchaus kommen. Die Löcher,
das eine beim Kiefer, dann glaube ich beim Jochbein und, genau. Und
bei den Augenbrauen, glaube ich. Über den Augen kommt Nervenbahnen und solche Sachen aus. Das sieht man halt ziemlich schön, war ziemlich interessant, ja. Dann, also das war mal das Grundsätzliche zum Schädel und dann hat sie die Ausstellung aufgeteilt in die Kontinente, in die verschiedenen.
Nicht ganz? Nein.
Vorher war nur die Deformation, oder?
Genau, vorher war der Bereich der Deformationen, das hat es nämlich auch erwähnt, unser Guide, ja, dass es bereits angefangen hat. Also, was dabei war übrigens, war eine Schädeldecke von einem Neandertaler, ja, finde ich spannend, dass man sowas gesehen hat. Man hat den Fuß gesehen, weil Schädeldecke ist halt also so ein kleines Schälchen, ja, so knochenmäßig, ja. Das war es und das ist 170.000 Jahre alt gewesen, ja. Und bereits dort hat man erkennen können, dass um den Ahnenkopf etc., dass da schon ein bisschen mit Verzierungen sowas, also sogar die Neandertaler haben den Schädel irgendwie verehrt, ja. Das hat man gesehen. Und was der nächste Raum dann auch war, dort waren drinnen die ersten Deformationen. Und man hat den Kopf jetzt da, gibt es zwei Varianten, soll man das vorziehen? Ja, ist egal, also sie hat es ja auch damals erzählt. Es war auch in Europa so, dass man den Kopf gestreckt hat, ja, die Schädelform. Also die geneigte Hörerin oder Hörer kennt es teilweise von BBC-Dokumentationen oder so aus Südamerika, wenn Kinder in so Holzplatten eingespannt werden, damit sie so einen länglichen Kopf bekommen. Ja.
Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen, gehört gehabt, früher. Nein, vorher. Also das war für mich ziemlich neig. Ganz, ganz eigenartig. verstehe auch nach wie vor nicht, wozu. Also nee, man nimmt
Schönheitsideal.
Ja, man nimmt ein Brettel, also zwei Brettel, vorn und hinten.
Also vorn, hinten und seitlich. Teilweise ja. Auch, ja.
Ja,
also auf der einen Foto hat man es nicht gesehen, aber genau. Es gibt es auch da. Ja.
Also auf jeden Fall zwei Bretteln zumindest. Die bindet man auf die Stirn und am Hinterkopf fest und zurt das so zusammen, damit sie die Schädelform, der Knochen, der dann wachsen anfängt und die Fontanelle, die dann zusammengeht, da kann sie bis zum dritten Lebensjahr, glaube ich, hat sie gesagt, kann man das machen und dadurch verändert sie die Schädelform von dem Kind. Und
ja, es gibt zwei Sachen, was ich erwähnt. Einerseits eben Schönheitsideal, weil Frauen mit einem hohen Kopf halt so sexy sind in der Kultur XY. Okay, soll sein. Und die andere Variante ist, dass man den männlichen Nachkommen, ja, die Krieger wären ein bisschen ein furchterregendes Antlitz gibt. Ja, dass er halt grindig ausschaut, ja, und man hat Angst und rennt davon und lässt sich abschlachten. Also so in etwa, ja. Aber viel spannender war, dass diese Schädeldeformationen, nämlich dass das Ganze ja nicht nur in Südamerika gegeben hat, so ist jetzt da aus dem Fernsehen jetzt daher kennen, nein, sogar in Europa und vor allem in Niederösterreich, also nicht vor allem, aber auch in Niederösterreich hat es das unter anderem gegeben, ja. Und da gibt es, also ich weiß es nicht mehr, aber die zweite Variante, wie man so Schädel verformen kann für ein Kleinkind, sind eben über Bandagen, die man dann festzurrt, ja. Und das Ganze hat es in Europa bis zur 6., 7. Jahrhundert, glaube ich, gegeben.
Genau. Gesagt. Ja. Ja, und das war wegen den Hunnen. Weil die Hunnen in Europa gewesen sind und die Hunnen haben das mitgebracht.
Aus Asien mitgebracht, ja.
Mitgebracht. Und damit man dem neuen Herrschertum irgendwie gerecht wird, hat man das mit den Kindern gemacht. Und der Guide hat dann gemeint, zu dem Zeitpunkt, wo die Hunnen weg waren aus Europa, hat das schlagartig aufgehört. Der Bandagen super gut für Deformationszwecke. Also das war tatsächlich so eine Herrschersache.
Voll grindig.
Also ich verstehe es nach wie vor nicht. Es hat anscheinend aber nicht weh dann. Man hat später, ziemlich am Ende von der Ausstellung, ein Kind gesehen, das eben die Hulsplatten am Kopf gehabt hat.
Ist ein Foto.
Ein Foto davon, genau. Und das Mädel hat ziemlich, in dem Mann, das ist.
Das hat gelacht eigentlich.
Das hat gelacht, ganz normal.
Für den war es normal, dass du eingespannt ist. Punkt. Ja, ja. Du kennst es nicht anders.
Also, weiß ich nicht. Ich finde es da ziemlich hardcore.
Ja, es ist einfach, ja. Und ja, und die Ausstellung ist dann weitergegangen, ja. Und dann.
Aber warte, sie hat noch irgendwas gesagt, wenn man Kinder zu lang irgendwie am Hinterkopf liegen lässt, dass dann der Hinterkopf irgendwie grad wird.
Kann sein.
Das würde mich interessieren, ob das irgendwelche Mütter oder so bestätigen können, wenn wir Mütter unter den Hörerinnen und Hörern haben. Vielleicht können sie da einen Input geben, dass man, wenn man das Kind zu lange am Hinterkopf liegen lässt, dass sie das irgendwie die Schädelform beeinträchtigt. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, wir haben ja alle weiche Betten.
Ja, so weich für Baby, ich meine, so Babygestell, das so weich sind die immer trotzdem du da wieder nicht. Ja. Du musst bedenken, es hat ja kein Gewicht, das sinkt da nicht ein. Das ist ja gleich mal hart für so ein kleines Kind.
Okay. Ja, vielleicht kriegen wir da irgendwie.
Ja, vielleicht weiß das jemand, ja. Das wäre ganz nett, muss ich sagen.
Okay, aber jetzt hat es dann, also jetzt, aber zu dem Zeitpunkt, wenn man sie in der Ausstellung, in der Führung befunden hat, hat sie es eben aufgeteilt auf die Kontinente. Und zwar der Gang durch die Kontinente, jeder Kontinent hat einen eigenen Raum gehabt, eine eigene Farbe. Die Ausstellung an sich war sehr, sehr cool aufgebaut, finde ich, oder?
Inwiefern?
Ja, wie die Exponate aufgestellt gewesen sind, wie die Ausleuchtung war.
Das schon, ja. Also
es war wirklich sehr
ansprechend. Das Ambiente war sehr, also die Profis haben das halt gemacht, das merkt
ja,
man
gleich einmal. Ja, war voll, wirklich.
Das war wirklich cool. Also man muss der Stadt Leon generell zugute halten. Sie machen immer wieder solche grenzgenialen Ausstellungen, ja, und arbeiten da mit ziemlich vielen Museen und so zusammen. Übrigens zur Ausstellung, es waren 300 Exponate aus 40 Museen, beziehungsweise von Privatpersonen, ja, als Leihgabe. Und das muss man mal einmal zusammenbringen. Das war echt okay.
Der erste Kontinent war Afrika. Erforscht im 9. Jahrhundert an der Westküste.
Da hat es begonnen, also Westküste, da kann man sagen Goldküste, Elfenbeinküste kennt man teilweise. So für die Jungs, die was Kick zuschauen, ja, Drogba kommt von dort und so, ja, also aus der Region.
Ja, und da ist es mehr um das Rituale, um Rituale mit dem Schädel gegangen, um den Also man hat damals gedacht, die Energie steckt im Kopf, die Energie von einem Menschen. Und wenn man jetzt hingeht und jemanden umbringt und den seinen Kopf abschneidet und seinen Kopf mitnimmt, dann kann man die Energie von demjenigen mit übernehmen. Ich glaube.
Ja, das hat so dieses Voodoo kommt ja auch aus dieser Region, ja. Mhm. Also diese, ist Voodoo jetzt eine Religion oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ja. Und der Priester hat dort von dem Getöteten, ja, oder von generell vom Knochen, von so einem Schädel, wenn man sie dann so in der Hand hält, ja, da stellt man sich jetzt da so vor, ja. Und da hat er seine Voodoo-Sachen gesprochen, dann hat er Kerzen aufgestellt, anzünden und so alles gemacht. Und mit Gesten und sowas, man hat einfach gedacht, dass das die Energie, die im Schädel vom Feinde steckt, ja, das übertragt man jetzt da auf die anderen Personen, ja. Man schenkt ihnen Kraft, Lebensenergie, Freude, alles Mögliche.
Voodoo ist eine überwiegend kreolische Religion, die in Haiti und anderen Teilen Amerikas und in Afrika beheimatet ist.
Aha, sehr gut, ja, genau von dort kommt's, ja. ja, und das kommt vom Priester und die Gedanken dahinter waren, oder die Energie steckt im Schädel von einem Getöteten. Also nicht, wie man es jetzt aus anderen Kulturen kennt, im Herzen, ja. Man hat das Herz ausgeschnitten, hat das zum Beispiel gebraten und gegessen und die Kraft ist übergetreten. Nein, da hat man angefangen. Also da kommt der Schädel. Das ist unter anderem ein Schädelkult, ja. Was dort auch noch war, ziemlich cool, ja, war, dass man Schädel als Resonanzkörper für Musikinstrumente verwendet hat. Also
so gitarrenmäßig.
Ja, also so Ukulelen, Lauten oder so ähnlich, ja. Und da hat man auf einen Schädeldecken drüber gespannt, so auf Fädeln, ja, so ein Holzgestell zu wie und dann ein paar Saiten auf und das, ja. Also ich möchte gerne mal so eine Band auf der Bühne sehen.
Das erinnert mich an From Dusk Till Dawn. Da spielen sie auch mit gleich.
Nachher, ja.
Da spielen sie auch mit den Leichen dann in dem...
In dem einen Schuppen nachher, ja, wo die ganzen Vampire drin sind nachher, ja. Ah, sehr cool, ja.
Spoiler-Alarm, zu spät, aber...
ich glaube, die meisten haben den Film so gesehen. Ja,
From Dusk Till Dawn.
Und wenn nicht, anschauen.
Ja, ist ein sehr cooler Film. Ja. Tarantino spielt da selber mit.
Der ist ja immer ein bisschen Meschucke, aber super, ist ziemlich cool,
super
ja.
Super Film.
Ja, eben so Lauten und sowas und um Trommeln oder sowas hat man auch damit gemacht. Das kennt man jetzt teilweise heute noch. Mhm.
Dann ist weitergegangen nach Asien, die Indien-Myanmar-Region.
Genau, da ist das Volk der Naga beheimatet. Ja.
Und die Naga haben den Beruf des Kopfjägers als
ziemlich sehr prestigeträchtig Beruf dort gehabt. Übrigens in Wikipedia, falls ihr das interessiert, ist im Deutschen ist sogar Naga drinnen, nämlich. Ja. Ich habe eben nachgeschaut, ja. Also die Naga als Volk sind kurz erklärt. Ja. Ja, dort gibt es den Kopfjäger, die dafür waren, also prestigeträchtig, ja, man hat dann einfach mit Köpfen gehandelt, ja, das waren einfach so Kultobjekte nachher, das hat man sie in die Wohnung gegeben, aufgehängt und alles, ja.
Oder am Körper tragen. Und was sehr interessant ist, Frauen- und Kinderkopf.
Mhm.
Wolltest du das gerade sagen?
Genau.
Jetzt sag's ich.
Gerne.
Frauen- und Kinderköpfe waren sehr, sehr besonders. Und wir waren alle Teilnehmer dort bei der Führung waren ein bisschen erstaunt, dass Frauen- und Kinderköpfe was Erstrebenswertes sind. Dass man das von einem fremden Stamm oder so erbeutet.
Mhm.
Und
aber eigentlich relativ logisch, wie ich es noch erklärt habe.
Der Hintergrund dahinter ist einfach, ein Mann gilt als sehr, sehr tapfer, wenn er Frauen und Kinder umbringt. Und im ersten Moment denkst du, ja, Frauen und Kinder umbringen, das ist jetzt nicht unbedingt die tapferste Leistung, aber wenn man sie dann anschaut.
Ich meine, außer man ist amerikanischer Soldat, ja, in Afghanistan. Entschuldigung.
Aber wenn du da deinen Hintergrund anschaust, du musst als Krieger oder musstest als Krieger, oder die werden das ja heutzutage nicht mehr machen, schätze ich.
Teilweise schon noch.
Teilweise schon.
Also Indonesien-Gebiet dort schon.
Jedenfalls musst du dann als Kopfjäger in das feindliche Dorf eindringen, wo natürlich dort auch die Männer sein sollten, und bringst dann dort Frauen und Kinder um. Das heißt, du bist wirklich sehr tapfer.
Wirklich in Feindesland.
Genau, weil du genau dort hingehst, wo die Feinde sind. Und ja, hinter dem Hintergrund ist er natürlich schon tapfer, aber macht trotzdem keinen Sinn.
Ja, es ist schräg, ja. Also heutzutage nicht mehr zeitgemäß in unserer Kultur.
Ja. Weiter?
Ja, weiter ist es gegangen auf Borneo, ja, das ist im indonesischen Gebiet, da geht man sogar noch weiter. Ohne Kopf gibt es keine Frau, auf gut Deutsch, ja, also wenn du nicht mindestens einen umgeschlachtet hast und dessen Kopf, ja, daheim hast und präsentiert hast, ja, war nichts mit Heirat, ja, die Angebetete ist dann woanders hingegangen, aber nicht zu dir.
Ja,
Also
du hast ja kein feines Kopf gehabt.
Genau, und diese Trophäenköpfe, die es gibt dort, ja, und ein paar waren da ausgestellt, ja, die stehen eben für Wohlstand und Erfolg, ja, und diese Köpfe sind, man hat das eine, war so ein nettes Foto, da hat man wirklich gesehen, so, also die Hausbewohner drinnen, und links Foto. Und rechts, ja, ja, es war wirklich ja, komplett schräg, ja, und links und rechts vom Hauseingang waren wirklich die Schädel nachher aufgehängt dort, ja, also wirklich so mit so einem großen Nagel durch eine Dreh, ja, und aufgehängt, ja, und ja, der Hausherr hat halt so 15 auf dem Gewissen und ist halt ein angesehener Krieger.
Ja, es hat da in der Ausstellung einen Kopf gegeben, wo ein Nagel durchtrieben worden ist.
Genau, das war aber keltischer, muss man dazu sagen, ja.
Also aber im Kopf haben es so ziemlich alles dort. Wofür der Schädel in Asien noch verwendet worden ist, war der Ahnenschädel. Und zwar hat man den Schädel von verstorbenen Verwandten genommen und hat die schön verziert und hat dadurch den Ahnen gehuldigt oder den Respekt erwiesen.
Mhm. Man muss dazu sagen, so einen Schädel, der hat teilweise, ist er schon ziemlich durch also Lehmverzierungen und Farben und sowas, er hat nicht mehr so ausgeschaut, wie ein typischer Totenkopf ausschaut. Also der war ein bisschen deformiert teilweise, also nicht deformiert, aber einfach plastisch verändert. Ja, ja,
die Augenhöhlen sind zugemacht worden teilweise, dass er so mehr so ein Gesicht gekriegt hat und solche Sachen gemacht wurden. Also es ist sehr, sehr interessant. Es ist halt ein bisschen schwierig zu erklären, weil die Exponate sehr, sehr schön zum Anschauen sind und dann die Geschichte dazu. Mhm. Deswegen macht es auch Sinn, wenn man es sich anschaut. Man hat noch Zeit, glaube ich, bis Ende November, gell?
Genau, also für die österreichischen Hörer, die am ersten noch die Chance haben, wahrscheinlich, dass sie hinkommen, ja, bis 30. November ist sie noch die Ausstellung da, ja. Und ab 1. Dezember ist sie dann, glaube ich, geschlossen.
Und dann gehen alle Exponate irgendwie wieder zurück. In die Museen, also die letzte Chance, dass man das sieht.
In dieser Form, ja. Genau. Was noch auch da ist, da war ein schönes Foto nämlich von einer Frau, ja, die hat so einen Schädel gehabt, ja, und da war hinten am Rücken aufgeschnallt, ja. Und es ist, ja, nett, ja, aber so quasi bis das der Tod uns scheidet und noch viel weiter, ja. Mhm. Die Frau wird von ihrem, vom Schädel, ja, von ihrer, also das ist der Schädel war jetzt da von ihrem getöteten Mann oder verstorbenen Mann und sie wird auch von ihm, obwohl er schon im Jenseits ist, weiterhin beschützt, ja, und trägt ihn quasi als Talisman, ja, und das ist mit so Leinenbändern hinten befestigt gewesen am Rücken, am Buckel und das war ziemlich abartig.
Das ist ziemlich eigenartig, wenn man sich dann vorstellt, dass man vielleicht, ja, wenn das eine junge Frau war, die wird ja sicher irgendwann einmal einen anderen Mann gefunden haben, oder?
Oder auch nicht, das kommt auf die Religion davon oder auf die Kultur.
Ja.
Man weiß es ja nicht, wie ja, das tut sein.
Ja. Hinduismus passt noch, oder?
Genau, der letzte Punkt eben zu Asien, ja. Im Hinduismus wird heutzutage noch immer die Schädeldecke nämlich verwendet, ja, nämlich eine Schale, ja. Also in Indien ist das gang und gäbe. Man muss also in Indien, ja, wenn da einer stirbt und der liegt in der Straße, dann ist er so lange dort, bis die Geier weggefressen haben. Das ist wirklich so, ja, es ist abartig, ja.
Das kann ich nicht vorstellen.
Ja, Indien ist so, ja. Also, ja, Indien ist so, nein, in der Stadt jetzt nicht unbedingt, mitten in Delhi oder in Kalkutta, ja. Aber wenn du da ein bisschen so ein paar Kilometer aussiehst, dann, ja, Indien ist schon ein bisschen ein schräges Land.
Warst du schon mal in Indien?
Nein, aber ein Kumpel war dort für ein paar Monate, hat mir ein paar Fotos gezeigt. Schmackig.
Okay. Das wäre zum ersten Mal so ein bisschen, ja. Okay, Indien sieht mich nicht so bald. Dann gehen wir weiter nach Ozeanien.
Ja, das heißt, wir gehen noch weiter in den, nicht Osten in dem Fall, nach Asien, Südosten. Was durch gibst
Vanuatu?
Du? Genau, also Ozeanien, Australien, geprägt durch sehr viele Inseln, ja. Und in Vanuatu, was hat es dort auch gegeben? Da hat es auch gestreckte Schädel gegeben und Vanuatu ist so eine kleine Inselgruppe, ja. Wie kann man das vorstellen? Wenn man Australien kennt und man kennt da Neuseeland und dann ein bisschen auf und rechts, ja. Kann man sich so ähnlich vorstellen. Rechts. Ja, ein bisschen nördlich. Ja, nördlich. Ja, nördlich Australien, Neuseeland und ein bisschen Richtung Osten um mich, dann hat man Vanuatu in der Regel.
Republik Vanuatu sogar.
Echt?
Mhm.
Das wundert mich jetzt da. Aber auf jeden Fall, ja, gibt es dort auch die gestreckte Schädel. Das heißt, die haben das dort auch bandagiert und verändert. Und in Vanuatu ist es so, der Sitz der Seele hat man angenommen, dass das jetzt da im Kopf drinnen steckt.
83 Inseln, davon 67 bewohnt. Das heißt, wer auf einer einsamen Insel will, ist dort richtig.
Solange es noch gibt und der Meeresspiegel nicht steigt.
Ja. Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen, wo waren wir?
Ja, also bei Vanuatu, ja. Und was aus da auch noch war, da hat es auch wieder das gegeben, nämlich mit dem Totenschädel, mit dem Ahnenschädel, ja, als Andenken jetzt. Ja. Und da hat man sehr schön gesehen, desto höher der Rang war, ja, also so Stammeshäuptling, ja, hohe Priester, Wirtschaftstreibender, na, keine Ahnung, ja. Also, desto höher man weiter irgendwo. Unser Wirtschaftskammerpräsident, ja, der kriegt da. Der kriegt auch einen Ahnenschädel, einen Totenschädel, ja. Und desto höher angesehen war die Person des Kopfes, der dort noch überblieben ist, ja, der ist auch desto schöner verziert und modelliert worden, ja. Und hat man immer weiter aufgestellt. Und wenn man wirklich eine sehr, sehr mächtige Person war, dann hat man nicht nur den Schädel irgendwo jetzt da auf so ein Lehmholzgestell oben aufgegeben, ja, sondern man hat sogar so eine, quasi eine Puppe gebaut, ja, so mit Kopf, also mit Körper, ja, und hat den Totenschädel dann aufgestellt.
Genau. Und das aber neben den Eingang vom Haus hin oder von der Hütte hin, der eben die Bewohner dort beschützt und das auch die Ehrerbietung erweist, die entsprechende. Mhm. War das nicht auch dort, wo sie den Totenschädel als Kopfpolster verwendet haben?
Ja, das kommt später noch. Ein bisschen, ja, aber das ist dort, das ist in Ozeanien nachher, ja. Kommen wir ein paar Punkte weiter unten in unserer Auflistung, okay, bei den Notizen, ja. Okay. Das nächste ist für mich ein Traum gewesen, weil das habe ich nämlich extrem cool gefunden.
Die Maori?
Genau, ja. Maori, eben dort die Ureinwohner in Neuseeland, beziehungsweise die umliegenden Inseln, die es dort gibt, ja. Und von einem Maori-Häuptling, ja, sieht man dort den Kopf, ja, und der Kopf ist nicht nur einfach so der Knochen, der Schädel, nein, sondern für mich ist da, wie wenn man bei uns Augen zumachen, Mund zumachen, ja, das ist so zugenäht, ja, und die langen Haare nehmen und der Kopf selber ist mumifiziert, ja, nämlich mit der Haut, ja, und ist geräuchert worden, nämlich, ja.
Also die Mumifizierung war nicht einbandagieren, sondern räuchern.
Genau, also Hirn und sowas alles entfernen aus dem Kopf, ja, und die Augen und die ganzen Weichteile, ja, und den Schädel einfach rein in die Räucherkammer, ja, dann wieder rausgekommen, da ist es ein bisschen bräunlich, so mittelbraun, sagen wir jetzt einmal so gewesen, ja, der Kopf, ja, da hat man das Ganze ein bisschen nachgezogen, nachmodelliert. Die ganzen Tätowierungen, man kennt das, die Maori, nämlich hat im Gesicht sehr viele Tätowierungen, hat man dann nachgezogen, ja, beim Maori-Häuptlingsschädel, ja, der was einfach gestorben ist, ja. Und das war sehr, sehr cool zum Anschauen, muss ich sagen, ja.
Und mit den Häuptlingsschädeln ist ein großer Handel drin worden, oder? James Cook ist er damals, der war als erstes dort, glaube ich.
Also James Cook ist ja einmal um die Erde herum gereist unter anderem, also wie Magellan und so, oder Geschichtsunterricht, was man noch kennt, ja. Und der Schädel ist übrigens ein James Cook, nämlich übergeben worden, der dort ausgestellt worden ist.
Genau, und der ist ihm so, weiß nicht, als Höflichkeitsgeste oder so ist ihm der Schädel übergeben worden. Der hat den mitgenommen nach England.
Und alle,
cool, Schädel. Und dann hat's angefangen und dann sind immer mehr Schädel, haben die Briten versucht zu kaufen.
Oder, ja, also
nicht nur Briten, aber die
alle sind so runtergefahren, hast du, gibst du, ja, und haben sie die unter den Nagel gerissen, natürlich die Maori auch nichts blöd, kriegen wir viel Kohle dafür, ja. Haben ein paar Feinde auch vom Schädel angehockt, ja, eine in die Räucherkammer wieder zurück, außer Tätowierungen nachzuhören und haben halt die nicht echt Häuptlingsschädel auch weiterverkauft.
Ja, und 1832, was echt nicht so lange her ist, ist der Verbot, ist der Handel mit Maori-Schädeln verboten worden. Was? Maori. Maori, habe ich gesagt. Was habe ich gesagt?
Das ist ein bisschen anders ausgesprochen, aber es wurscht.
Okay, ja. Maori-Schädel.
Ja. Und wir haben die Maori übrigens jetzt auf Jagd gegangen, ja, das hat man total schön gesehen. Nämlich da gibt es so Kopfjagdboote, wo eins ausgestellt, ja, im Exponat, aber ein bisschen also verkleinerte, also ein kleines, ja. Und die großen, das haben wir auch noch gemerkt, werden bis zu 12 Meter lang, ja. Und das ist wie so ein Baum vorn und hinten so spitz zulaufend. Und dann gehen wir so 25 Kilometer um zur nächsten Insel rudern, ja.
Ja, Kopf ab.
Und Kopf so ab und wieder retour. Haben wir gedacht, ne? Die brauchen kein Fitnessstudio da drüben.
Ja. Ah, und da kommt es jetzt.
Die Asmat.
Ja, genau. Asmat in Neuguinea, die haben die Köpfe als Kopfunterlage zum Schlafen verwendet. Das klingt ein bisschen nach einer Inception. Kopfunterlage.
Kopfunterlage. Ein Schädel.
Kopf als Kopfunterlage.
Kopf als Kopfunterlage. Ja, hört sich gut an. War übrigens ein Foto, was man so gesehen hat, ja. Und der Schädel, ja, war sehr schön, also mit ein bisschen bunt, mit so Flecken und sowas angemalt, ja. Und was sie so genommen haben, das hat man, glaube ich, im Südamerika-Teil oder so kleine Muscheln, die man so kennt, ja. Die haben so in die Augen also statt die Augen die Muscheln drinnen gehabt und so verziert gewesen. Hat ziemlich cool irgendwie gewirkt, muss ich sagen, ja. Und die Asmat, ja, haben auch gesagt nach dem Motto, naja, der Opa, ich will gern bei ihm, da hat kein bisschen Tratsch mit ihm, also liege ich auf seinem Schädel, weil dann bin ich ihm näher.
Genau. Und die Kinder haben mit dem Schädeln gespielt und so weiter. Das ist in dem Foto ziemlich schön gewesen. Hat mir gut gefallen.
Also
haben, ja, gut bei allem, was wir jetzt sagen, und das ist ja wurscht. Das Foto hat cool ausgeschaut.
Ja, also gefallen tut es uns, also mir persönlich jetzt nicht so. Ich muss, ich meine, sind wir nicht besser? Schädel als Ablage zum Schlafen ist ein bisschen hart.
Ja, und gemütlich.
Ja, also stellen wir ein bisschen unspannend vor, das Ganze.
Ja, vielleicht ist es gemütlich. Michi.
Nein, glaube ich jetzt nicht.
Jetzt gibt es bald nur mehr eine Sendung mit mir, weil ich muss sowas ausprobieren.
Ah, der Walter ist mir auf die Nacht immer ganz nahe dann nachher.
Genau.
Am Nachtbild wird die Sendung, rett es durch.
Ja. Nächster Kontinent war dann Amerika. Über Amerika sind wir dann...
Also quasi über die Zeitlinie sind wir nach Amerika, Nord-Südamerika war das. Wobei es das meiste eben aus Südamerika jetzt da abgespielt hat. Nordamerika war jetzt nicht besonders, ja.
Ja, das war gar kein Achsexponat. Ja, da sind die Brüden Westeuropäer hin.
Ja, aber gut, vorher waren die Indianer auch noch da, weißt du, dann.
Aber die haben sowas nicht gemacht, glaube ich.
Ja, keine Ahnung.
Foto 19.
Was? Genau, da war übrigens dein Foto, was du vorher schon erwähnt hast, mit dem Kind im Holzgestell.
Mhm.
Ja, das, was wir vorzogen gehabt haben, ja.
Das kleine Mädchen.
Okay.
Und da bewegen wir uns jetzt nach Peru und Ecuador.
Ja, und das war das, sehr cool. Ja. Und
da kommt das Interessanteste von der Ausstellung, wie ich finde.
Weiß ich nicht, ob es das Interessanteste war. Aber
eins der interessantesten Sachen.
Ja, es war halt einfach, also das Highlight für mich war der Maure-Schädel, der war absolut cool, ja, muss ich sagen, sowas zu sehen. Gell? Und jetzt da etwas, das kennt jeder, ja. Also aber das haben wir alle schon mal gesehen.
Gesehen und gehört
aus
vor allem.
Aus dem Fernsehen, Film, Doku etc.
Mhm, gehört und gesehen. Und zwar Schrumpfköpfe der Jivaro.
Shivaro
sagt man. Shivaro, okay.
Ja.
Wie entstehen Schrumpfköpfe? Da habe ich mir nämlich noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ja, nicht.
Aber sie hat das sehr gut erklärt. Darf ich das erklären? Oder
gerne.
Das erklären? Okay. Und zwar geht man da her, man köpft denjenigen oder diejenige.
Das ist mal Basis generell.
Genau. Also man nehme einen Kopf und dann geht's los, man zieht die Gesichtshaut, also nicht nur die Gesichtshaut, sondern die ganze Haut vom Kopf ab.
Ja.
Kocht den
das dann. Das Kalb, wie man so schön sagt bei den Indianern. Das
Kalb, also nicht nur
Skalb, oben, die Platten, also die Haare, sondern einfach das komplette Gesicht, einfach alles. Ja.
Mit Haar und allem.
Ja.
Das zieht man ab, haut es in Wasser.
In heißes Wasser.
Heißes Wasser und dadurch schrumpft die Haut zusammen. Wie, weiß nicht, Wolle oder so zum Beispiel. Wolle, wenn es zu hart
schrumpft. Echt? Ah ja, genau. Ja, es gibt ein Wollpullover. Ja, genau. Einmal zu heiß gewaschen und kannst du es schenken.
Ja, genau. Das Gleiche passiert offenbar mit Haut.
Ich habe es nicht ausprobiert, ne?
Ja, jedenfalls Haut ins heiße Wasser.
Dann deswegen duschen sie Frauen gern mit dem heißen Wasser, damit es glatt bleibt und faltenfrei.
Bist du deppert. Ich werde die klärenden Typen dort oben weitervermitteln.
Ja, das ist mir so eingefallen. Dani Heinzi.
Das ist ein guter Freund von dir, glaube ich.
Ja, der ist cool.
Jedenfalls werden dann alle Löcher verschlossen, Mund zum Beispiel und die Augen und Ohren und so weiter, alle Löcher verschlossen und dann nimmt man...
Warum?
Ja.
Damit der Rachegeist nicht entweichen kann, nämlich. Darum verschließt man nicht. Also das Wichtigste bei diesen Schrumpfköpfen ist einfach, dass man will den Rachegeist des Getöteten haben, weil man will von dem Rachegeist Energie aufsaugen und immer bei sich haben.
Okay, also der Rachegeist kann nicht entweichen.
Ja.
Man nimmt jetzt, nachdem man alles zugenäht hat, nimmt man heißen Sand und tut den in den Hautsack.
Ja, und dann tut man das so schütteln und so abarbeiten.
Und formt dann ein Gesicht. Also das Gesicht, was man sieht, ist nicht das Gesicht, was der oder diejenige gehabt hat früher, sondern es ist ein tatsächlich geformtes Gesicht.
Genau, durch den heißen Sand schrumpft es nämlich noch weiter. Und dann macht man irgendwo das unten zu, würde ich mal sagen. Ja, weil sonst rinnt der Sand ja wieder aus, ja. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob sie das nachher verfestigt, nachher gescheit, muss ich auch dazu sagen. Das hat sich nicht erklärt, dann kann man das nicht vorstellen. Ja.
Ich will es auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Ob
der heiße Sand dann irgendwo fest wird drinnen.
Ich glaube nicht. Nein, das kann man nicht.
Weil sonst würde
du hast ja so einen Sandball, hast ja, du hast ja auch Sand drin.
Ja, aber oder? Vielleicht kannst du den Sand mit irgendwas mischen, ich weiß es ja nicht. Aber ansonsten stell dir mal vor, du modellierst da deinen Schädel nachher und sagst, ja, das ist ein cooler Ding.
Also, und dann tust du
ja
zusammen.
Ja, dann fällt das Schar so wie, ja. Dann greifst du es auf und denkst, fuck. Und kannst du wieder von vorne anfangen und zum Nachmodellieren und drucken.
Stimmt, dann wird es vielleicht hart. Ja, weiß nicht. Haben wir nicht gefragt.
Das haben wir vergessen, aber das könnte ich mir halt vorstellen.
Aber jedenfalls, das Interessante ist, wenn der Schrumpfkopf lange Haare hat, und also wirklich lange Haare dran hat, dann ist das ein originaler Schrumpfkopf. Hat sie erklärt?
Mhm. Ich glaube, waren 3 oder 4 Tuten drin. Mhm. So was, genau. Ja.
Und es hat auch welche gegeben, die haben kurze Haare gehabt, und zwar sind die dann nachträglich modelliert worden. Also bei denen, die lange Haare haben, sind das die echten Haare von dem echten Träger oder von der echten Trägerin, von dem er den Gesichtssack oder den
Hautsack
genommen hat. Bei den anderen ist es halt nachträglich angebaut worden.
Genau. Und die langen Haare sind eben der Sitz der Seele, ja. Mhm. Und was man noch gemacht hat, die Haut von diesen Schrumpfköpfen, ja, das kennt man so, wann war denn das? Wo der Keith Richards mitspielt. Ist das der Keith Richards so ähnlich, der von den Rolling Stones, bei dem einen, wo spielt denn der Depp? Der, den Piraten, wie heißt denn die Scheißserie, der Vierteiler? Johnny Depp als Pirat. Pirates of the Caribbean, ja. Genau, ja. Und da sieht man das eine, wie der Johnny Depp, also der Captain Shakespeare, fragt, und Mutter, wie geht es ihr? Ja, und er nachher so diesen Schrumpfkopf rausholt, nachher, ja, so, hallo Mutter, ja. Und da sieht man, dass das eigentlich ziemlich schwarz ist noch. Also das ist ein Schrumpfkopf, ja. Und was die Chivara noch gemacht haben, sie haben mit Holzkohle, haben das Ganze also nachgefärbt, damit das schön dunkel ist, die Haut. Ja, und ja. Was neu ist, man hat Kinder
damit gespielt.
Ja, Kinder mit einem Schrumpfkopf. Also man stellt sich jetzt da aus dem persönlichen Umfeld kleine Kinder vor, ja, die was da mit einem Schrumpfkopf von der Oma spielen, ja. Oder vom Nachbarn, den man nicht hat mögen.
Das ist total irre.
Also ich hätte ein paar Nachbarn, aber anders
Thema. Aber es ist, naja, weiß ich nicht.
Lassen wir das jetzt, ja. Da, ja, aber sehr, sehr cool, ja. Also das waren diese Schrumpfköpfe, die waren so in einer Glasvitrine drinnen, ja, wo man das Licht hat, jedes Mal extra einschalten müssen, ja. Finde ich ein bisschen komisch, aber es ist so.
Ja, wahrscheinlich, weil die schon uralt sind. Das heißt, bei vielen Exponaten, wenn sie uralt sind, dann reagieren sie hart auf Licht, bleichen dann aus und werden hin und so weiter.
Deswegen, ja, stimmt, Alter.
Deswegen. Ja, und in dem Raum war dann noch zusätzlich der Kristallschädel, das Hauptexponat der Ausstellung. Um den dreht sich fast die ganze Ausstellung, glaube ich. Ein bisschen. Jedenfalls habe ich das dem
Folder
entnommen, genau. Und der Kristallschädel ist Exponat aus Deutschland.
Genau, ist das auch hergestellt worden in der Nähe von Mannheim, ja. Und es hat, was war denn, der Stern-TV, Spiegel-TV oder irgend sowas, ja, da aus dem Fernseher gegeben, und da gibt es eine lange Dokumentation eigentlich, und der gekürzte so 2 Minuten Doku oder sowas zusammengeschnitten, ja, ist dort die ganze Zeit gewesen, ja, wie sie den hergestellt haben, ja. Und Kristallschädel als solches, ja, sind ja, also der ist übrigens aus Bergkristall aus Madagaskar, ist da, haben sie genommen, ja, und die Bearbeitung, damit das Ding so ein Kristallschädel geworden ist, ja, von zwei Schleifermeistern so, da war es nicht so da, keine Ahnung, Glasmeister oder keine Ahnung, was für ein Job die überhaupt haben, das war, ja, aber es hat auf jeden Fall ein Jahr gedauert, bis die fertig waren damit.
Und das ist ziemlich heftig. Ja, aber er schaut ziemlich geil aus.
Ja, sehr cool, ja. Also,
das ist wirklich ein cooles
Also Ding. Ich hätte gerne einen, muss ich sagen, bei mir so am Schreibtisch so als
Briefbeschwerer,
ja. Ein bisschen teuer, glaube ich, wenn ich mal einen kaufen darf, aber ich muss schauen, vielleicht gibt es noch wieder.
Sieht gut aus. Schaut, ja. Also wenn er mal verschwindet, wissen alle, wo sie suchen müssen.
Ja, genau, kommt es zu mir haben. Übrigens zum Kristallschädel allgemein, ja. Die ersten tauchten im 19. Jahrhundert aus, das heißt 1800 irgendwas, ja. Und da sie jetzt damit also nachgewiesen worden ist, dass die alle mit so Schleifplatten hergestellt worden sind, ja, für damalige Verhältnisse wirklich meisterhaft, ja, muss man sagen. Also im Gegensatz zur heutigen Technik war das damals ein bisschen rudimentär ausgestattet, solche Schleifmeister, ja. Und von daher kann man sagen, es gibt immer wieder diese, was hat es noch gegeben, so Stargate und dann Indiana Jones und alles, da kommt es immer wieder vor, diese Kristallschädel, ja, also mit Außerirdische und Plagedöns und Hilfe, ja, kompletter Blödsinn, das hat nichts mit Maya von damals und sowas zu tun, ja, das sind alles einfach, ja, schlaue Leute, irgendeiner hat damit angefangen, hat sich einen Gag draus gemacht und wird das machen, und das ist halt so weitergegangen, und dann sehr viele Nachahmer.
Ja, aber wirklich cooles Ding, schaut echt gut aus, sieht man dann auch, wenn man sich Fotos von der Ausstellung anschaut, gibt es im Internet genug. Fotografieren hat man leider nicht dürfen, weil sonst hätte man die Kinderschädel und so weiter das fotografiert.
Leider nein, hat es geheißen, aber ja, was soll ich sagen. Der letzte Kontinent ist jetzt noch offen.
Und zwar ist das Europa.
Bei uns da.
Und als erstes hat es einen Miniaturschädel gegeben, der einer ziemlich bekannten Person zugerechnet wird.
Ein Italiener.
Am Italiener, und zwar dem Leonardo da Vinci. Aus dem 15. Jahrhundert. Und der hat aus Kunststein einen Schädel sehr genau und präzise gearbeitet.
Ja, also Leonardo da Vinci ist bekannt dafür gewesen, dass er quasi eine Art Kunststein entwickelt hat und damit sehr viel künstlerische Aktivitäten vollführt hat. Ja, einfach Modellierungen etc. und alles Mögliche hat er halt einfach gemacht, ja. Und der, wie groß würde man jetzt das sagen, dass dieser Schädel jetzt da ist? Also, so wie das Mikrofon von unserem Aufnahmegerät, deswegen die Hörer jetzt natürlich nicht.
5 cm?
Ja, so ein Durchmesser, so 5 cm, ja. Und das einfach wirklich sehr, sehr cool nachmodelliert hat. Und er hat aber für, sie hat gesagt, für Da Vinci typische Merkmale, ja. Das heißt zum Beispiel, dass die Augen ein bisschen mehr hervorgehoben waren, ja. So wie er gemalt hat.
Größer, die Augenhöhlen waren größer.
Ja, die Augenhöhlen waren größer, ja. Also so typisch eigentlich, wie er jetzt da den Menschen als solches immer in seinen Bildern und Skulpturen abgebildet hat.
Also ist jetzt nicht ganz sicher, dass es Da Vincis Kopf ist, habe ich dem entnommen, aber es wird ihm zugerechnet. Ziemlich ja, stark.
Irgendein deutsches Ehepaar hat den irgendwo am Trödelmarkt oder so gekauft und dann haben sie ihn schätzen lassen und bei, ja, auf jeden Fall ist man ist sich ziemlich sicher, dass das Ding halt von ihm kommt.
Ja, Beinhäuser. Ja. Sind auch erklärt worden, Beinhäuser sind ja Häuser, in denen Gebeine von Toten aufbewahrt werden.
Mhm. Klingt also jetzt nur, ein bisschen grindig.
Also aber nicht nur Schädel, sondern wirklich Gebeine, alle möglichen, nein. Oder?
Also, ja,
also ich kenne schon Beinhäuser, wo nicht nur Köpfe drin sind.
Ja, und zwar ist es in der Regel so, dass der Friedhof wird irgendwann klein, ja, was macht man da? Man fängt wieder an bei den alten Gräbern. Also man quasi, wenn es keine Nachkommen gibt, die sich mehr um die Gräber kümmern, dann werden sie eliminiert, die Grabplatten kommt dann weg, ja, dann grabt man runter und was dann noch überbleibt, wenn man das so alle 5 bis 7 Jahre macht, ja, das ist so circa in diversen Regionen bei sehr kleinen Friedhöfen der Fall, dann hebt man das aus und dann bleiben eigentlich 2 Knochengruppen über. Das eine ist der Kopf, der Schädel jetzt da, ja, mit dem Unterkiefer und die Oberschenkelknochen, wie man sich als eine Piratenflagge so vorstellt. Ja, also genau das bleibt dann über. Ja. Mhm. Und das wird dann aufgebahrt in solchen Schädelhäusern, so Knochenbeinhäuser. Ja. Da sieht man dann, da gibt es im Internet, kann man versuchen, nette Fotos, wo so wie drinnen mäßig ist der Schädel drinnen und unten sind noch einfach die Oberschenkelknochen einfach eingesteckt und aufsortiert und aufgetürmt noch. Mhm. Ja.
Und eins der bekanntesten Beinhäuser in Österreich ist in Hallstatt in Oberösterreich.
Ich glaube sogar fast in Europa, ja. Und Hallstatt übrigens mit Doppel-T und nicht mit DT am Ende, ja. Das mit DT am Ende ist in Deutschland, ja. Mhm. Das ist in Oberösterreich im Salzkammergut, neben Hallstätter See, darum heißt es Hallstatt, ja. Und das ist übrigens ein kleines Nest mit nicht einmal 600 Einwohnern, ja. Und was dort berühmt ist, dass diese Schädel nicht nur beschriftet sind, ja, also Korinth kann man sich das vorstellen, so zwischen von da, wo jetzt unsere Augenbrauen sind, da vorne umgeschrieben, sind die Person mit Sterbedatum und sowas, ja, sondern vielmehr werden die dort nämlich auch bemalt, ja, teilweise bunt, diese Köpfe, also diese Schädel, und werden dort ausgestellt. Und das kann man heute auch noch machen lassen.
Ja, was, ja, wieder mal, habe ich auch nicht gewusst, das ist sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, finde ich sehr, sehr cool, ja.
So, Michael, muss kurz unten übernehmen.
Ja.
Muss mich kurz ausklicken.
Kein Problem. Was es noch gegeben hat in dieser Ausstellung etwas, ja, und das hat uns, also ich habe das gleich einmal falsch interpretiert, nämlich die Phrenologie, ja, ist vom Österreicher Franz Josef Gahl entwickelte Pseudowissenschaft, ja.
Bin wieder da, glaube ich.
Ja, der Wald ist wieder da. Es ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Kraniometrie, das ist das, was ich nämlich gleich am Anfang gedacht habe, nämlich die Lehre von der Schädelvermessung, ja. Und das ist eigentlich so typisches, ja, Schädelvermessung, ja, nicht nur Nazi, generell rassistische Theorien basieren durchaus darauf, ja. Sondern die Phrenologie war diese Pseudowissenschaft, wo man gesagt hat, der Mensch hat eine bestimmte Form, ja, und er hat bestimmte Eigenschaften, ja. Ein künstlerischer Mensch hat zum Beispiel die Stirn ist sehr hervorgetreten, ja. Das heißt, dort ist das künstlerische Zentrum. Wenn dann Kinder geboren werden oder Jugendliche und die haben auch so Stirn, heißt es, die sind künstlerischer begabt oder so, ja. Und von daher, das ist so was Typisches, wo man sagt, ja, da ist man Anhänger. In Wahrheit ist das ein kompletter Blödsinn, ja. Es hat gar nichts damit zu tun.
Ja, es war eine Pseudowissenschaft. Ne?
So ist es, ja.
Und da sind ziemlich viele Köpfe verschwunden über die Zeit hinweg. Phrenologie. Von berühmten Leuten, weiß nicht, wen hat sie da gesagt? Strauß? War das Strauß?
Nein. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir vergessen zum Notieren.
Ein bekannter Wissenschaftler, Künstler.
Künstler war es, ja. Und gerade wenn solche Schädel also zu einer bestimmten Zeit verschwunden sind, hat sie halt gemeint, dass Phrenologen einfach daran schuld sein könnten, ja, und das irgendwo versuchen zu analysieren.
Mhm. Ja. Kennen dass die geneigte Hörerin, geneigte Hörer vielleicht, dass man ein Bild von einem Kopf hernimmt und den in so verschiedene Bereiche unterteilt. So, also jetzt keine Rasterform, sondern einfach so Gitter aufgemacht, der jetzt nicht
kein gleichmäßiges
Gitter. Und dann schreibt man eben einen bestimmten Bereich, an einem bestimmten Ort,
einer bestimmten Menschen, Eigenschaft.
Eine Eigenschaft des Menschen zu. Ne? Ja. Wie gesagt, Pseudowissenschaft. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht
zum Sagen. Nein. Und ganz zum Schluss, der letzte Bereich ist quasi der Neuzeit unter anderem gewidmet. Und jetzt da bewegen wir uns nach Mittelamerika. Ja? Und in Mittelamerika gibt es etwas, das ist im 1. November, ja, bei uns ist Allerheiligen, ja, dort in Mexiko gibt es das mexikanische Totenfest. Ja. Und habe ich auch nicht gewusst, muss ich sagen, man schmückt dort die Gräber und nimmt am Friedhof ein Festmahl ein. Ja. Also, wenn ich jetzt meinen Groller nehme, ja, und zum Großvater aufgefahre, ja, auf dem Friedhof, ja, dann werden sie mich bald einmal fragen, ob ich ein bisschen deppert bin, ja. Wenn ich, dort noch, ja. Wenn ich dort die Koteletts aufschmeißen und sage, Prost, Opa, ja. Also, kommt ein bisschen schräg, ja. Aber nach dem altmexikanischen Glauben kommen eben diese Toten einmal im Jahr und nämlich dann zum Ende der Erntezeit zu Besuch aus dem Jenseits und feiern gemeinsam mit den Lebenden dann so ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz, Essen, ja. Und in vorspanischer Zeit gewährten die Azteken sogar ihren Feinden einen Ort, an den die Geister zurückkehren konnten. Ja, also das kommt einfach, man merkt, also dieses Azteken, das war ja da unten, Azteken ist so rede ich, glaube ich, bei den Scheiß, aber ich glaube, die waren dort so Panama-Gegend, Guatemala, kann das sein, dass die da haben waren? Ich weiß es nicht, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber Mittelamerika, Südamerika in dem Gebiet, ja, also dort ist das Ganze sehr, sehr stark beheimatet, ja.
Ja, und eins war noch,
genau, und generell, was sie erwähnt hat, und da haben wir beide ein bisschen hellhörig aufgeschaut, ja, nämlich der Walter hat sich ja unter anderem mit den Straßen in der Grazer Stadt beschäftigt, ja. Mhm. Und
haben wir schon einmal gemacht.
Ja, haben wir schon einmal gemacht. Geteiltes Leid bei den Hörerinnen und Hörern, die einen mögen, die anderen nicht, ja. Für die, die es nicht mögen, einfach mal kurz weghören, ja. Sie hat nämlich erwähnt, das Kalvarien, ja, die Kalvarie, ja. Und Kalvarien, das ist lateinisch für Schädel, ja. Und sie hat gemeint, in jeder Stadt gibt es so etwas, irgendeinen Ort, der nach Kalvarien benannt ist, ja, weil dort einfach Gebeine waren und sowas, ja, ein Schlachthaus und sowas, ja. Und natürlich bei uns in der Landeshauptstadt in der Steiermark gibt es das nämlich auch, nämlich die Kalvarienbrücke etc. Und der Walter.
Kalvariengürtel gibt es, Kalvariengürtelstraße und die Kalvarienbergstraße.
Der Kalvarienweg nicht zu vergessen. Mhm.
Und ich werde euch den Kalvarien, die Kalvarienbergstraße zu Gemüte führen. Der Kalvarienberg, so die ältere Schreibweise mit C geschrieben, entstand auf dem ehemaligen Ausstein, siehe Aussteingasse, das machen wir das nächste Mal vielleicht oder irgendwann anders mal, am Beginn des 17. Jahrhunderts. In seinen Anfängen trug er drei Kreuze als Zeichen der Gegenreformation. Zwischen 1654 und 1723 wurde der Kalvarienberg um mehrere sakrale Bauwerke erweitert. Die Straße, auf der man zum Kalvarienberg im äußersten Norden des alten Graz kam, war ein Prozessionsweg vorbei an vielen Bildstöcken. Kalvaria, mit C geschrieben, lateinisch für Schädel, weist hier auf die biblische Schädelstätte Golgatha hin. Erhebungen mit der Kreuzungsgruppe und Kreuzwegstationen sind in Österreich als ein Merkmal barocker Frömmigkeit relativ häufig. Ja, Kalvarienberg, wenn man sich den anschaut in Graz, da steht unten die Kalvarienberg Kirche, die Kalvarienkirche, Kalvarienkirche, und dahinter ist der Kalvarienberg. Wenn man da drauf geht, Berg ist ein bisschen übertrieben, es ist
ja
ein Hügel.
Ah,
ist ein
Schupfen, da die sagen, ja. Also ein Schupfen, für die ist es nicht kennen, das ist halt ein kleines Hügelchen.
Genau, wenn man dort aufgeht, hat man einen ziemlich coolen Blick, ist im Stadtteil Lent. Das gehört, glaube ich, schon zu Lent, also nicht mehr zu
Göschen. Stadtteil, nicht Landteil.
Was habe ich Landteil gesagt? Stadtteil.
Oder? Wurscht.
Stadtteil Lent, glaube ich, nicht mehr zu Gösting. Man sieht dort ziemlich gut auch um zum Schlossberg und so. Es ist ein ziemlich ruhiger Ort, gemütlich. Ich war jetzt letztens oben, weil ich Ingress gespielt habe. Okay. Am Kalvarienberg sind drei Portale und die habe ich eingenommen und deswegen war ich am Kalvarienberg um.
Okay, so viel dazu.
Ingress ist super, sollte viel mehr Leute spielen. Vor allem, wenn sie grün sind.
Okay. Der Walter spielt Ingress,
ja.
Ich nicht.
Also wenn man in Graz unterwegs ist, kann man sich auf jeden Fall den Kalvarienberg anschauen.
Ist es nicht, ja. Also, mein Graz zahlt sich sowieso aus, einmal von Ost nach West und von Nord nach Süd durchzuspazieren, ja. Mhm. Dauert nicht lang. 4 Stunden ist man fertig. Also körperlich und man ist müde und man hat alles gesehen und es reicht.
Ja, also durch ganz Graz kannst du nicht in 4 Stunden durchmaschinen, in beide Richtungen, das geht nicht.
Ja, ja aber, vom äußersten Randbezirk nicht, aber man ist schon bald einmal durch.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehenswerte Stadt, finde ich.
Ja, mhm. Das auf jeden Fall.
Ja.
Das war es eigentlich.
Wie, Sie haben ganz kurz oder? Noch, ganz kurz war noch in der Ausstellung, waren noch heutzutage, wie der Schädelkult ist mit Metal und so klumpert, da war noch eine kurze.
Ah, ganz hinten nachher, ja.
Genau. Da hat sich nichts mehr gesagt dazu, aber heutzutage ist halt der Schädel noch in der Metal-Szene oder Gothic oder so irgendwie Szene, ist er noch behaftet. Und ja, das war's zu der Ausstellung. Ich habe versucht, außer zu finden, wie viele Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung waren und habe dazu der Pressesprecherin oder der eigentlich dem Pressereferat und der Museumsdirektorin geschrieben, ob sie uns vielleicht sagen würden, wie viele Leute das besucht haben, und wir haben tatsächlich eine Antwort gekriegt. Und sie hat gesagt, nein.
Ja, Antwort ist gut einmal. Ja,
also. Ja, genau, also wir haben eine Antwort gekriegt. Sie hat aber nur gesagt, nein, sie sagt uns keine Zahl, weil die Ausstellung noch ungefähr 14 Tage läuft. Also 2 Wochen, und sie erfahrungsgemäß das so sehen, dass sie in den letzten paar Wochen kurz vor den Ausstellungsenden noch ziemlich viel Zuschauer kommen.
Ja, nach dem Motto, genau, nicht vergessen, müssen wir hin.
Genau.
Ja, typische Mentalität.
Es wird dann, nachdem die Ausstellung geschlossen ist, eine Presseaussendung geben dazu, wenn wir da was kriegen. Also, weil es mich einfach interessiert, wie viele dorthin kommen. In Deutschland waren es 130.000 in Deutschland war es in 2 Städten, die Ausstellung. Mhm. Und da waren es 130.000 Besucherinnen und Besucher.
Ja, die knackt man mit links.
Und ja, wäre interessant, wie viel sind die oben sind.
Und wird sogar mehr sein, glaube ich.
Ja, es ist eine sehr coole Ausstellung. Ich würde jedem empfehlen, hinzugehen. Das haben wir zwar ziemlich schon früher erzählt, aber trotzdem die Schädelsee anzuschauen und das dann auch noch von jemandem zu erklären lassen, der
sich ein bisschen auskennt. Laie ist.
Genau, der sich ein bisschen auskennt, der das erzählt. Die Führung war auch sehr, sehr freundlich, finde ich. Also es hat sehr, 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 sehr Spaß gemacht. Und wie gesagt, 5 bis 10 Euro für 1,5 Stunden Unterhaltung ist schon sehr cool, finde ich.
Ja, man sieht, man kriegt was geboten dafür, muss man dazu sagen.
Ja. Passt. Ja. Die Schädelausstellung, SMD006 haben wir damit behandelt.
Genau.
Wir haben gemacht, wie wir gesagt haben. Was haben wir hingefahren? Also wenn ihr und sonst noch irgendwie zu irgendwelchen Themen irgendwie interessante Ausstellungen oder Sehenswürdigkeiten oder irgendwas habt oder Leute, mit denen wir sprechen können, dann bitte lasst uns das wissen. Einfach eine E-Mail am besten an kontakte@srmd.de schicken und dann schauen wir uns das an, wie das möglich ist, dass wir dorthin kommen. Wir würden ja sowieso gerne mal ein bisschen einen Ausflug machen, weiter irgendwo hinweg.
Wenn ihr natürlich was Bestimmtes hat, so nehmen wir Tirol, Vorarlberg oder so. Also ich könnte gerne die ÖBB-Karten dann dazu legen.
Ja, das ist immer das Schwierigste an der Sache, genau. Ja, passt.
Ich habe leider keine Vorteilskarte mehr.
Ja, ich habe noch nie eine gehabt. Aber Zugfahren ist überraschend angenehm gewesen, finde ich. Du findest es nicht als Pendler, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich so als Gelegenheit.
Also wenn ich zu Zeiten, wo ich mit dem Zug fahren müsste, ja, ist es nicht angenehm zum Fahren.
Ja, ja. Ich bin am Nachmittag gefahren. Da war es
richtig. Also in der Früh mit Schüler und dem ganzen anderen Zeugs, das dann da drinnen ist, das ist, ja, vergiss das. Das macht keinen Spaß.
Ich werde jetzt einmal nach Wien fahren, ins Technische Museum. Dort gibt es die Weltraumausstellung. Ich war ja, wie in Amerika war, im Air and Space Museum in Washington, was sehr cool ist oder sehr cool war. Und jetzt diese Weltraumausstellung im Technischen Museum, dort möchte ich gerne hinfahren. Da fahre ich dann auch mit dem Zug aus. Habe ich mir überlegt. Erste Klasse-Ticket und der Walter ist schon unterwegs.
Der Walter reist nur erster Klasse, wenn man weiß.
Nein, nach Leon bin ich 2. Klasse gefahren und ich hab mir tatsächlich gedacht, scheiße, hättest die 10 Euro dazugelegt, hätte mehr mal Ruhe gehabt, aber ja. Aber was mich total anzifft, dass Leute im Zug sitzen und die Fensterplätze nicht hergeben, sondern dort ihr Taschen umstehen haben.
Normal ist es ja umgekehrt. Die sitzt am Fenster ab rechts von mir nachher, damit sich keiner hinsetzt, ja. Außer es wird halt, es kommen viel Leute, ja, dann du ist weg, dann da ist unter meinem Sitz rein, dann kann sich schon wieder hinsetzen, ja. Wenn man wer gegenüber sitzt, ist mir das ja wurscht, neben mir, die sitzen so, das ist ein bisschen unangenehm, ja. Also man kuschelt schon ein bisschen, ja.
Was wenig ist, also ich bin jetzt schon ewig lang nicht mehr Zug gefahren, aber was wenig ist, sind jetzt die Abteile, gell? Es sind immer mehr Großraumwaggons.
Bist du mit dem Railjet gefahren?
Ja.
Ja, genau. Also Railjet, für die es nicht wissen, das ist der österreichische Hochgeschwindigkeitszug. Hochgeschwindigkeit ist gut gesagt, aber er schafft so 220, 250 im Endausbau nachher zwischen Linz und Wien, ja. In der Steiermark fährt er nicht so schnell, wir haben zwei Kurven bei uns. Und da gibt es keine Abteile mehr im Railjet, ja.
Doch, es hat einen Waggon mit Abteile gegeben.
Was?
Da sind 6 Leute, gehen dort rein.
Echt?
Ja, einen Waggon haben sie gehabt.
Ja, okay, denn also ich bin schon ein paar Mal Railjet gefahren, ja, beruflicher Natur, und das habe ich noch nie gesehen.
Ja, aber ich wollte mich dort eigentlich einsetzen, aber die waren alle reserviert.
Okay, vielleicht deshalb, ja. Aber sonst normalerweise, man kennt es von den alten Eurocity und Intercity, die in Österreich verkehrt sind, da waren die meisten eigentlich so typische, so 6 Abteile waren das, glaube ich, ja, gell? Ja. Und die waren immer ganz angenehm, ja. Aber mittlerweile ist da ziemlich essig, also das kannst du aufsehen. Ja, die Railjets, die haben fast immer diese Großraumwaggons, ja. Und das ist furchtbar. Ich bin das letzte Mal nach Wien rausgefahren, ja. Und das geht mir vollgas am Zotz da jedes Mal, weil da sind so viele Leitern drinnen und dann telefoniert wieder einer, dann isst wieder einer, dann hast du wieder eine lustige Bagage drin und die meinen sie, muss ich gleich am Vormittag ein paar Bier in die Zinken, ja, und Lärm machen. Also das
ja, aber das ist in der ersten Klasse nicht so, oder?
Oh nein. Also in der ersten Klasse, wenn du ein bisschen Lärm machst, ja, und das beschwert sich einer, dann geht der Schaffner mit dir an, ja. Meistens sind es ja keine netten Herren dann, ja, Schaffner, die was da teilweise gibt, ja. Und also da hast du Ruhe, ja. Und beim okay, Railjet gibt es aber nachher noch eine Klasse drauf. Also es gibt die Business Class und First Class, glaube ich, oder Premium Class, also ich weiß nicht, wie die Bezeichnungen sind, ja, aber es gibt eine 1B und eine 1A Klasse beim Railjet.
Also online kann ich nur erste Klasse reservieren.
Nein, es gibt da noch Unterteilung, ja. Wobei, wenn du es anschaust im Folder, glaube ich, du kriegst ein Begrüßungstuch, ja, so zum Händeabwischen, Gesicht abwischen, ja, so eins ist kalt, beim anderen ist es warm, ja. Und so eine Schasunterscheidung eigentlich, ja, was ich eh nicht auszahlt, ja. Aber es ist, wenn du mal Zeit hast, Muße hast und Geld hast, dann probier's einmal aus.
Ja, ich fahr nach Wien. Ich möchte auf jeden Fall Zug fahren.
Ja, passt, dann berichtest du gleich einmal Zugfahren in Österreich.
Ja, genau.
Passt. Und dann schicke ich die nachher mit der S-Bahn zu mir heim, ja, und dann schauen wir mal das andere an.
Ja, S-Bahn war recht gemütlich. Ich bin ja von Liebuch weggefahren.
Also, ja, und dann die neuen Waggons, ja, die neuen jetzt, die gehen jetzt da schon, die haben ja schon Klima drinnen, ja. Bis vor kurzem haben nicht alle noch Klima gehabt, da waren die alten unterwegs. Und dann fahren wir das letzte Mal wie in Wien mit der S2. Alles Gute. Da glaubst du, bist, weiß nicht, in Bratislava unterwegs oder, weiß nicht, irgendwo im Kosovo. Wir haben circa die gleich komfortablen Ausstattungen dort, glaube ich.
Naja, nichtsdestotrotz, passt. Erstes Thema haben wir geschafft. Jetzt fangen wir an mit der Rückschau, oder?
Also, ja, der erste Punkt der Rückschau eigentlich, ja. Es geht weiter. Und zwar, wir haben zur 5er-Folge von Srmd, ja, vom Klaus einen netten Einwurf bekommen, ja, nämlich der Begriff Kappelständer, ja. Woher kommt der nämlich als Begriff für Polizisten aus Wien, ja? Und Kappelständer, das hat unter anderem, also ein bisschen recherchiert, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt da zu 100% stimmt, muss ich ja dazu sagen, ja. Aber warum? Kiewerer, also der Polizist, ist im gehobenen Alter etwas unbeweglich, ja. Unbewegliche Menschen bekommen ein Hutzen, ja. Also eine Wampe, einen Bauch, ja. Und sitzen deswegen nur mehr im Büro, ja. Und bewegen sie nicht aus, ja, wenn es regnet zum Beispiel. Man kennt das ja typisch, ja, wenn es regnet, kann man rasen, ja, weil Kiewerer blitzt dann kann, ja. Sobald schön wird, langsam fahren, weil dann stehen sie mit der Radarpistole wieder draußen. Das ist ein schönes Wetter, kennt man ein bisschen braun werden im Gesicht, ja.
Wie die Bienen, sagt man bei uns. Wenn es schön ist, kommen die Polizisten
aus. Okay. Sehr lieb, ja. Und weil es eben regnet zum Beispiel, ja, und diese unbeweglich unmotivierten Kiewerer da nicht aussehen wollen, ja, bleibt das Kappel, ja, also diese Kappe, ja, am Kleiderständer oben, die sie im Büro dran haben, ja. Und das ist halt, wenn sie dann wirklich draußen stehen, irgendwann sind es die Kappelständer, ja, weil sie nur deppert umstehen damit.
Ja, oder weil sie einfach nicht viel mehr was zum Brauchen sind, als wie, dass sie der Ständer fürs Kappel sind. Das kenne ich noch.
Ja, das gibt es auch noch, genau.
Ja. Also sie sind faktisch mehr oder weniger ein kleiner Ständer. Deswegen Kappelständer. Und da greife ich jetzt aber gleich vor. Wenn ich darf ich?
Sicher.
Und zwar zum, was bisher geschah. Jetzt habe ich den Link natürlich nicht mehr offen.
Und das kann natürlich passieren zwischendurch.
Und zwar, was bisher geschah, Polizist mit Fußfessel im Dienst. Das passt doch gut dazu, weil es ein Polizist ist.
Okay, Walter greift vor, macht nichts.
Heute machen wir es ein bisschen anders. Und zwar ist in Eisenstadt, steht auf ORF.at ein kurioser Fall der Fußfesselregelung. Ein kurioser Fall der Fußfesselregelung. Jetzt passt. Ein Polizist ist zu...
Kurz, Eisenstadt, Landeshauptstadt des Burgenlandes.
Wobei, Stadt ist übertrieben. Wir haben letztens gesagt 3000 Einwohner oder so.
Ich weiß nicht, also Eisenstadt ist halt wie Ödenburg, das heutige Schopron hätte ja die Hauptstadt werden sollen, aber die sind halt bei Ungarn dazu gegangen, statt nach Österreich.
Jedenfalls, der Polizist hätte eine 5-monatige Freiheitsstrafe zu...
Absolvieren,
weil er betrunken Auto gefahren ist und ist jetzt mit einer Fußfessel wieder im Dienst, aber nur im Innendienst.
Ja, was irgendwie natürlich keine Strafe ist, wie die einen sich denken, ja. Andererseits, wenn er im Gefängnis sitzt, ja, ist er unproduktiv und Leute im Gefängnis kosten Geld, ja. Das heißt prinzipiell, also ist meine persönliche Meinung, ja, macht sie keinen Sinn, jemanden zu einem gewissen Grad einzusperren. Ich meine, außer natürlich als Bestrafung, ja, also Mord und sonstiges, da brauchen wir nicht diskutieren, Kinderschänder und sowas, ja. Aber solange nicht wirklich was Großartiges passiert, ja, ein Freiheitsentzug zu einem gewissen Grad, ja, aber jeder im Bau kostet Geld, kostet Steuergeld, ja, und da muss man sich einfach was anderes überlegen.
Ja.
Die Chinesen schaffen übrigens die Arbeitslage jetzt ab. Das passt gerade dazu, leider.
Ja, und die Chinesen schaffen die Ein-Kind-Politik ab.
Ja, das auch eher teilweise, ja. Also zwei Kinder dürfen sowieso Leute am Land sowieso schon haben, ja. Und wenn sie in der Stadt sind, dürfen sie jetzt dann auch ein zweites Kind haben, wenn das erste nicht ein Sohn ist. Das heißt, wenn du eine Tochter kriegst, dann darfst du noch ein Kind haben.
Okay.
Ja, also das ist dran gestanden im Artikel, im Standard gelesen, ja.
Da gibt es eine sehr schöne Folge von Boston Legal dazu.
Ja.
Und okay. Weiß jetzt nicht, welche die ist, aber Boston Legal, eine meiner Lieblingsserien. Da geht es auch um das Thema mit erstes Kind männlich und weiblich und so weiter. Boston Legal ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich anschauen sollte. Und wenn man sich die dann durchschaut, die 5 Staffeln, dann kommt man auch zu der Folge. Ja,
okay.
Und das ist, glaube ich, schon der zweite Polizist.
Bin mir der jetzt sicher, im Innendienst noch
damit genau ist. Mit einer Fußfessel unterwegs ist. Ja. Aber finde ich sehr interessant. Deswegen habe ich gedacht, das nehme ich eine. Und passt jetzt auch gerade thematisch dazu.
Ja. Wenn wir schon beim Straflager waren hätte, ja. Nachtrag zu Simba-Folge, ja. Und das war eine gekonnte Überleitung. Nein, bei der Simba-Folge hat der Walter etwas erwähnt, dass es in der Graz jetzt da angebracht worden ist, nämlich die sogenannten Stolpersteine. Ja? Mhm. Stolpersteine, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was das ist?
Und zwar sind Vorhäusern von Juden, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis irgendwie deportiert oder in Konzentrationslager gesteckt worden sind vor den Wohnhäusern eben so Messingsteine vor dem Haus verlegt worden, wo der Familienname unter anderem drin draufsteht von der Familie oder von demjenigen, der dort gelebt hat oder derjenigen, die dort gelebt hat. Und nicht nur in Graz, sondern in mehreren Städten in Österreich, aber für uns interessiert uns jetzt Graz, weil du hast den nämlich, glaube ich, an...
Genau, also ich bin wirklich drüber gestolpert beim Spazieren nämlich, ja. Und zwar in der Annastraße Nummer 34, ja, hat offensichtlich die Familie Spielmann dort gewohnt, ja. Also Amalia, Wilhelm, Grete, Hans, Helmut etc., ja. Und es sind 6, 8 solche Messing, also da ist so ein kleiner im Asphalt ausgeschnitten, ja. Und dann hat man diese granitviereckigen Würfel, die man kennt, das Pflastersteine drinnen, ja. Und ein paar sind auslos und dann sind die jetzt da reingekommen, solche Messing-Ding. Und da steht immer, hier wohnte, dann der Name, Jahrgang, wo er geboren worden ist, ja. Dann, was dann passiert ist, zum Beispiel enteignet mit dem Datum oder deportiert nach Auschwitz, ja. Oder Flucht 1939 nach Australien. Und je nachdem, wie viel das man noch weiß, ja, hat man unten dazu schon zum Beispiel überlebt. Ermordet im Buchenwald zum Beispiel Auschwitz oder Flucht nach Palästina gelungen, ja, Tod am 28.01. etc. oder man, lustig ist, das ist alles eine Familie, man, lustig in Anführungszeichen jetzt, aber das scheint alles eine Familie sein, die Familie Spielmann, ja, in dem Fall, ja. Und zwar sind nach Shanghai geflüchtet und zurückgekehrt, welche sind nach Palästina, andere nach Auschwitz gelangt, in dem Fall leider für sie, und einer ist nach Australien. Mhm. Also sind wirklich in allen Windesrichtungen verteilt, ja, und ja, also es gibt sich dann mittlerweile angebracht, ja, und habe ich irgendwie interessant gefunden.
Und wie war jetzt der Eindruck davon? Weil du warst ja dem nicht offen gegenüber bei der 7er-Folge, du hast das ja nicht so...
Ja, weil ich nicht, ja, also solange sie jetzt da nicht die Leute kommen und mein Haus fotografieren, ist es mir wurscht. In dem Fall, bei der anderen Straße war es mir wurscht, warum unten sind nur Geschäfte drinnen und oben, glaube ich, sind sogar Wohnungen dort in dem Gebäude, ja. Aber wenn ich jetzt da ein Privathaus habe, ja, und das wird vor mir haben, das heißt, ich habe ein Haus, ja, das ist umzäunt zum Beispiel, ja, es gibt in Graz auch solche Flecken, ja, weiß ich nicht, ob ich das, ob es mich freien darf jetzt, da muss ich dazu sagen, gell. Ja, ich weiß nicht, ob das dann bin ich dort in einem, na, ich stelle mir immer so, ich bin in einem Haus oder das Haus habe ich vor 20 Jahren gekauft zum Beispiel, ja, oder hat der Urgroßvater damals schon gekauft oder was weiß der nie, ja. Und auf einmal bringen sie mir das da vorne an, ja, und dann, ich warte nur drauf, bis irgendein Wahnsinniger nachher mir Nazi hinschreibt, ja, oder ein Nazi-Haus oder von Nazis enteignet auf die Hausmauer sprüht, ja. Es gibt ja genug Wahnsinnige, die umrennen, ja. Da wäre ich ein bisschen kritisch, da hätte ich jetzt, glaube ich, keine Freude, wenn das angebracht ist vor meinem Haus.
Okay.
Na, da hätte ich durchaus meine Bedenken, ja. Da würde ich, glaube ich, also wenn das der Fall wäre, würde ich ganz sicher mit der Stadtverwaltung einmal ein Wort reden.
Okay. Ich finde es nach wie vor eine coole Idee. Und ich finde es witzig, dass du das als erster gefunden hast.
Ja, finde ich auch lustig. Ganz, ganz zufällig beim Spazieren drüber gestolpert.
Ja, sehr cool.
Wenn wir Graz waren.
Ja, Session D007, Stolpersteine. Und jetzt kommen wir gleich zur 8. Folge. Und zwar hat uns der Hans-Peter da, ich glaube, das war per E-Mail, oder?
War das per E-Mail? Ich weiß es nicht mehr, entweder per App.net oder sonst per E-Mail, ja. Mhm.
Erreicht, und zwar das Wort Baba. D-Radio Wissen hat sie damit beschäftigt.
Die 8. Folge war ja mit Grußformeln in Österreich.
Mhm. Wie hat das geheißen? Grüß Gott in Österreich war der Titel der Sendung.
Oder so.
SMD006 war kopflastig, SMD7 war Heil DSS und SMD008 eben Grüß Gott in Österreich. Ah. Michi schaut verzweifelt.
Weil ich weiß das alles nicht auswendig. Dafür bist du da.
Ja.
Na, auf jeden Fall gibt es das Wort Baba für Servus, grüß dich oder sowas, ja. Und,
also als Verabschiedung.
Ja, und die Radio Wissen, ja, hat sich, da können wir den Link liefern, ja, dem kurz mal angenommen. Und woher kommt das Baba? Es ist aus Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war die Zeit, wo der Vater als Oberhaupt der Familie der Herr Papa war. Ja, man hat sie alle, also die Kinder haben ja die Elternteile per sie angeredet. Ja, Frau Mama, Herr Papa, ja. Und da gibt es diese Grußformel und schöne Grüße an den Herrn Papa, ja. Und das hat sich verkürzt auf Baba und dann halt, wenn man es geschlampert da immer ausspricht, auf Baba nachher entwickelt. Ja. Und da ist das Baba herkommen, ja. Und das Baba ist ja ganz lustig, weil es kann man auch abwertend sagen, zum Beispiel, ja.
Kann man?
Ja, indem man so zum Beispiel so, ja, Baba. Das also, heißt so viel wie, erzähl das deinem Alten. Mhm, okay. Ja. Also erzähl das, wenn anders, ja. Ja, Baba, passt schon. Servus, Christi, schlechte. So in etwa.
Weiß nicht, ob ich das bei den Grußformeln schon erwähnt habe, aber Baba ist Papa in Türkisch. Auf Türkisch.
Echt? Baba?
Baba. Also welches B-A, welches B-A
ja?
ist der, so wie bei uns der Papa ja? mit harten B, ist dort der Vater.
Du hast ein bisschen Türkisch gelernt, ja. Mhm. Okay, ne, so weiß ich nicht.
Also, haben wir gedacht,
ja, aus dem Jugendbereich kommt ja das Tata, der alte Herr, der weise Mann zum Beispiel auf. Der Tati, wenn man so sagt. Also so sage ich zum Beispiel zu meinem Vaterscherz auf der Weise, der Tati, ja. Das kommt da eigentlich von unten auf. Das ist lustig.
Die Mutter im Türkischen ist Anne.
Anne?
Mhm. Also wenn man Türken immer dumm rufen hört, Anne, dann geht es um die Mutter, nicht um die
Anne. Also meint er nicht die Anne?
Nein. Ja, so ist es. Ein bisschen türkischer Ausflug auch. Und
dann kommen wir zur nächsten Rubrik, was bisher geschah.
Genau. Muss man noch hinkommen.
Ja, und zwar, was bisher geschah.
Also
ja.
Ich habe eins von meinen Dingen habe ich schon gemacht. Jetzt bist du wieder dran.
Passt. Da sehen wir ein bisschen was. Und was gibt es auch wieder bei uns in der Steiermark? Ja, heute kommen wir nicht wirklich weit weg, muss ich sagen. Ja. Mhm. Es gibt bei uns etwas, das ist in anderen Ländern schon Usus. Ja. Und zwar gibt es ja diese Schubhaftzentren, ja, wo einfach Personen zwischengelagert werden, möchte ich schon fast sagen, ja, bis sie dann abgeschoben werden, ja. Und in der Steiermark bei uns gibt es jetzt erstmalig, oder kommt jetzt erstmalig, ja, ein Schubhaftzentrum, nämlich im Ort Vordernberg, ja, wo private Sicherheitspersonen, ja, eine Firma, Group 4 in dem Fall, also Group 4 Security, beschäftigt sein werden, ja. Und man hat immer diese Argumente, Hilfe, ich lage jetzt meine Staatsgewalt, meine Polizeigewalt, ja, an Privatunternehmen aus, und das kocht momentan ein bisschen über bei uns in den Medien, ja. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, ja, weil ich glaube, es wird einfach meiste Zeit falsche Informationspolitik betrieben.
Ja, ich weiß nicht, wenn...
Da hat es nämlich, und das ist nämlich schön, nämlich auch drinnen gewesen, diese privaten Sicherheitspersonal, ja, die haben jetzt da nichts damit zu tun, und das steht auch da in dem Artikel drinnen, dass die jetzt da mit den Personen zu hantieren sind. Das heißt, das sind nicht welche, die was jetzt die Schubhäftlinge, ja, irgendwie jetzt da von A nach B transportieren, ihnen Handschellen anbringen oder sowas, ja. Gar nicht. Das machen die Polizisten weiterhin, ja. Aber ein Polizist ist ein Staatsbediensteter, hat eine gewisse, sagen wir jetzt einmal, Salär, also Verdienst, ja. Und hat ein bestimmtes Training auch genossen, ein typischer Polizist, ja. Das heißt, ich brauche sein Wissen, sein Know-how, ja, in einem Schubhaftzentrum jetzt dann nicht, damit er teilweise Reinigungstätigkeiten durchführt, ja, oder Verwaltungskram oder sowas, ja. Und genau das ist das, was ausgelagert wird an so Privatfirma. Und das ist das, wo ich sagen muss, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Sinn macht. Kann ich mir echt vorstellen, muss ich sagen. Okay. Weil in einem Polizisten steckt man sehr, sehr viel Training, sehr, sehr viel Geld in seine Ausbildung, ja, dass er Polizei, also dass er Verbrechensjagd macht, dass er kriminalistische Ermittlungen macht, Tatortsicherungen, wie führe ich Menschen ab, ja, Pädagogiktraining etc. Das haben die ja alles, ja, das sind die wirklich nicht schlecht ausgebildet mittlerweile, ja. Und das einfach für, ich nenne es gerne einmal, niedere Tätigkeiten zu verwenden, niedere Tätigkeiten ist jetzt ein schlechtes Wort, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, ja. Ich brauche jetzt da keinen, der einfach, keine Ahnung, die Autos, die zum Beispiel hineinfahren, kontrolliert, ja. Also, dass einer mit dem Spiegel geht und unter das Auto schaut, ob nicht irgendwo jetzt da unten einer draufhängt, zum Beispiel, ja. Brauche ich jetzt da keine hochausgebildeten Polizeifachkraft, ja. Das kann ja an, unter Anführungszeichen, an Normalsterblichen, an 30-Jährigen mit 3 Wochen Schulung, kann ich ihm das auch beibringen. Ja? Und genau für solche Tätigkeiten sollte das nachher verwendet werden.
Ja, ist sicher halt nur das Problem, dass solche Sachen dann oft nicht bei den einfachen Tätigkeiten bleiben.
Dafür gibt es ja auch die Verträge, die das regeln.
Ja, aber Verträge werden relativ schnell angepasst, wenn es sein muss. Also deswegen glaube ich ja die Kritik, die da aufkeimt. Dass da eben vielleicht ein Missbrauchspotenzial drin ist oder dass dann...
Das hast du aber immer.
Weiß ich nicht.
Ja, schon. Also schau an, wenn alles nur in Staatsgewalt immer mit die Kieferer ist, ja, oder die Polizisten, die dann keine Ahnung, was für Gewaltmonopol überhaupt, die dann genauso... Missbrauch ist immer da, ja. Vor allem sind die Staatsbedienstete, die sagen, hey, ich bin unkündbar, kannst mir am Arsch legen, mach, was ich will, ja. Also faktisch und unkündbar, ja. Dass du mal pragmatisiert bist, also da kannst du schon mal die ruhige Kugel schieben.
Ja, weiß ich nicht. Ja, kann man, weiß ich nicht.
Kann man diskutieren, ja. Aber auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass auch in Österreich dieser Schritt gegangen wird.
Ja, ist ja, glaube ich, in Amerika ist es nicht so gut. Oder?
Ja, wir sind auch nicht Amerika.
Ja, ich sag nur, aber es ist, die privaten Sicherheitsfirmen haben in Amerika und vor allem auch in wo sie für Amerika in Kriegsland, Feindesland unter Anführungszeichen unterwegs sind, das sind ja alles Sachen, wo nicht unbedingt die schönsten Neuigkeiten außer Plumpsen, ne?
Ja, jein. Ja, also man muss aber da sagen, natürlich, ja, wenn es heißt, private Sicherheitsfirma, Blackwater und alles, was es damals gegeben hat im Irak, ja. Ja, und dann siehst aber diese, keine Ahnung, die eine, die Engländer oder wie sie geheißen hat, ja, in Abu Ghraib, ja, die halt einfach ganz normale Marine-Soldat ist, ja, und die Leute dort gefoltert haben, ja. Da musst du auch denken, es sind alles Menschen, ja. Das heißt, alle können irgendwann einen Knall kriegen, ja. Also ist es egal, ob ich jetzt da von der Firma XY oder vom Staat XY jetzt einmal Kohle kriege, ja. Also, wenn es mal die Sicherung schmeißt, schmeißt man es einfach.
Was total interessant ist, weil du gerade gesagt hast, Blackwater in GTA 5, das neue Spiel, was da rausgekommen ist. Ich bin jetzt in letzter Zeit, habe ein bisschen mehr gespielt. Ich habe jetzt GTA 5 gespielt, angefangen und durchgespielt mittlerweile. Mhm. Und da gibt es auch eine private Sicherheitsfirma, was total geil ist. Die heißt Merryweather. Und die finden sie immer Vollgas auf. Ist total geil. Also die nehmen auch so eine Rolle im Spiel ein. Wie man so aus den Medien kennt, GTA ist immer Vollgas überzeichnet, wie wenn es die Leute kennen, aber das ist recht cool, Merryweather. Gleich wie Apple vorkommt da in GTA. Und zwar hast du nicht Apple, sondern iFruit.
iFruit, das ist geil.
Ja, echt cool. Also GTA 5 ist wirklich ein cooles Spiel.
Okay, ja. Sehr cool.
Willst du zuerst oder soll ich zuerst?
Mach du einmal.
Okay. Eins der wirklich coolsten Dinge, die ich seit langem gelesen habe, wo die neue Technologie uns hinbringt, ist die Smithsonian Museen. Das sind die großen öffentlichen Museen in Washington zum Beispiel, die auf jeden Fall sehenswert sind. Wenn ihr mal ein Kind habt, dann möchtet ihr auf jeden Fall mit dem einmal nach Washington fahren und ins naturhistorische Smithsonian Museum gehen. Die bieten jetzt also sehr viele Exponate, oder sie denken gerade drüber nach, Exponate in 3D-Modellen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Muster der 3D-Modelle herzunehmen, und du kannst es dann überall auf der Welt mit so einem 3D-Drucker nachdrucken. Mhm. Und das ist eine sehr coole Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Exponat habe oder so, und ich möchte das gern zum Beispiel in der Schule oder so herzeigen, dann kann ich mal so ein Modell davon in einem 3D-Drucker ausdrucken und kann das dann mitnehmen. Und das ist eine echt coole Verwendung von 3D-Druckern. Und das macht mir extrem
viel Spaß. Also nicht nur Waffen nachzudrucken.
Ja, Waffen nachdrucken, bla bla. Jedenfalls 3D-Drucker, das ist echt cool. Und da, was schreibst du da?
Sehr cool.
Na, zum Beispiel das erste Flugzeug von den Wright Brothers. Also die Wright Brothers waren ja die das erste Flugzeug gebaut haben, in Amerika. Wir sind leider nicht hinkommen damals, wie wir im Mai in Amerika waren, weil das einfach zu viel gewesen wäre. Auf einmal dort auch noch hinfahren zu der Stätte. Und ja, da halt das erste Airplane, also Flugzeug. Dann Abraham Lincolns Gesicht im Civil War. Was ist denn da? Bürgerkrieg?
Civil War? Bürgerkrieg, dann
amerikanischer. Genau. Und ja, solche Sachen halt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und so far 20 Modelle gibt es bis jetzt. Und es sollen noch mehr kommen. Das ist eine sehr coole Entwicklung.
Wie ich sehr, sehr cool. Ja?
Ich freue mich.
Cool.
Freust du dich
auch? Ich freue mich, wie wild.
Freu dich. Bitte freu dich ein
bisschen. Ja. Worüber sich die Wintersportler weniger freuen werden, ja, ist der nächste Punkt, nämlich die Übergänge sind halt phänomenal.
Ja, vor allem die Wintersportler, ich glaube eher die Tourismus-Typen, die werden sich nicht so freuen, dass das jetzt auch so
ja, ist. Oder das Marketing von dort, sagen wir so, ja. Nämlich, was ist passiert? Schummeln bei den Pistenkilometern, ja. Das heißt beim Skifahren, wie man so schön kennt, ja. Alle machen Werbung, wir haben so und so viele Kilometer Pistengaudi, bla bla bla, kommt ins Trentino-Tal oder was heißt denn irgendwo anders, den Stubaier-Gletscher, die ganzen Werbungen, was man so kennt, im Fernsehen, auf Foldern, Flyern etc. Und ein Biefke, ja, ein deutscher Skiführer, der Herr Christoph Schrahe, Queroland, Deutscher, ist jetzt einmal so, ja, hat gemeint, ja, alles was da in diesen Foldern steht, das ist ein kompletter Blödsinn. Und hat gemeint, da gehört nachgemessen. Das haben sie dann auch gemacht, ja. Und als Orge ist, er hat recht, ja, weil, und ein Beispiel ist diesbezüglich anzugeben, den habe ich jetzt da schon gehabt jetzt da, ja, weiß ich nicht, scheiße, wo steht das jetzt da? Egal, auf jeden Fall hat es geheißen, da Skigebiet Zillertal zum Beispiel hat gesagt, wir haben 181 Kilometer, ja, Zillertal kennt man in Tirol, ja, Schreimann, nicht 181, 75, ja. Und das ist deppert. Und es gibt nämlich verschiedene Arten, ja, den Pistenkilometer zu erfassen, ja. Und es gibt nämlich von Punkt A nach Punkt B, also wenn man so eine Diagonale nimmt, projiziere das nach unten, ja, und nimm diese Strecke dann her und habe auf der wirklich Geraden, ja, das kann man machen. Oder man kann einfach von oben nach unten auf der Piste, ja, in der Mitte einfach einen Skiläufer runterfahren lassen und nimmt das her. Oder so ist die Skigebiete machen. wenn der typische Skifahrer, so wie ich, ja, wir fahren halt nicht gerade runter, ja, es wird mir einfach schnell, so guter Skifahrer bin ich dann halt auch wieder nicht, ja, sondern ich fahre halt meine Kurven, ja, meine Bogala, wie man so schön sagt, ja, einfach schön wedeln, naja gut, ich wedel halt nicht, aber ich würde gern wedeln können, aber ich kann es nicht, ja, und hau mich dann über die Pisten durch, Robi. Und so zählen die das. Und teilweise, wenn eine Piste breiter als 400 Kilometer ist, sagt man, ja, das ist breit genug, das könnte man zwei Pisten nehmen und so sein, also zählen wir das doppelt. Ja. Und dadurch kommen eigentlich so riesengroße Kilometeranzahlen an, außer die, was eigentlich von vorn bis hinten nicht stimmen. Ja.
Du meinst, wir haben Skipisten, die breiter als 100 Kilometer sind?
Ja, gibt es welche.
100 Kilometer?
100 Meter, Entschuldigung.
Okay.
100 Meter Breite, ja.
Das wäre jetzt nämlich, da hätte, also da hätte ich jetzt ziemlich geschaut.
Ja, aber macht nichts, nicht nur wie Österreicher schummeln, also auch die anderen, die Italiener unter anderem, Franzosen. Und in der Schweiz, vor Valais, ja, ähnlich spricht man das hoffentlich aus, ja, Skigebiet, hat gemeint, ja, wir haben 412 Pistenkilometer, dabei sind es 159.
Fast
daneben, gell? Also es ist relativ spannend und da geht es momentan gerade ein bisschen auf und nieder, wer lügt und wer nicht und wen möchten wir demnächst verklagen, ja. Also es wird einfach geschummelt, wo geht.
Und welche Monate sind die Monate fürs Skifahren?
Im November, Dezember könnte man natürlich anfangen zum Skifahren, vor allem auf den Gletschern, da gibt es ja welche, da kann man das ganze Jahr auch fahren, aber im Sommer fahre ich nicht Skifahren, das interessiert mich nicht, da gehe ich lieber, weiß nicht, Tennis spielen oder sowas, ja. Nein, im Jänner, Februar oder Februar, wie man bei uns sagt, und das bringt uns auch bereits zum nächsten Punkt.
Und zwar die Monate in Österreich, wir haben wie für viele Sachen für zwei Monate eigene Namen.
Also März bis Dezember, ja, das ist im Hochdeutschen und im Österreichischen gleich, ja. Und die Monate Januar und Februar, wie sie im Hochdeutschen sind, ja, unterscheiden sich in Österreich von ihrer Bezeichnung her. Nämlich der Januar heißt in Österreich, aber auch in Südtirol, also Südtirol ist ein ehemaliges österreichisches Kernland, ja, der Jänner, ja, mit Umlaut I am Anfang. Mhm. Früher hat man es mit zwei E geschrieben.
Und der Februar ist wie in der Pfalz und im Schwäbischen der Februar.
Genau.
Und der Michi wird uns jetzt was zum Januar oder zum Jänner erzählen.
Ja, der Michi hat sich ein schlaues Büchlein gekauft und hofft, er kann sich noch ein bisschen was erinnern. Ja. Auf jeden Fall, Januar und Jänner, ja, kommt beides aus dem Lateinischen von Januaris, ja. Und das ist der Gott Janus, ja, oder beziehungsweise die dazu gleiche Wortfamilie, ja. Januar, das heißt für Tür und Zugang, ja. Da kommt es von der Geschichte her, ja. Und das ist so quasi der Beginn des Jahres, ja. Und auf Vulgo-Latein war das Januaris, ja, der Jänner. Und da hat sich das Ganze Januar herausgebildet, ja. Es ist nicht ganz klar, wieso, auf jeden Fall im norddeutschen Raum, ja, ist der Januar gekommen, ja. Und Januar, ja, das hat auch mit January, da ist auch das Englische, das Angloamerikanische übergeschwappt, ja, vom Begriff her, ja. Und in Österreich, aber auch in den restlichen meisten Teilen Deutschlands, war es früher der Jänner, ja. Erst im Jahre 1866, da hat Österreich eine Niederlage in Königsgrätz, da war irgendein Krieg, da weiß ich nicht welcher genau, ja, zugeschlagen, ja, und da hat es dann die Reichsgründung in Bayern hat es gegeben und da haben sie auch die Bayern zu Januar angeschlossen, ja. Bis dorthin war eigentlich aber der gängige deutsche Begriff, bis ganz oben im Norden, war eigentlich Jänner. Und Jänner ist eigentlich mittlerweile verdrängt worden und ist eigentlich nur mehr in Österreich und in Südtirol beheimatet. Diverse Bayern werden wahrscheinlich auch noch was damit anfangen können.
Ja, weißt du warum? Weißt du warum?
Nein.
Ich weiß ganz genau warum. Weil wir Österreicher uns denken, das war schon immer der Jänner. Wieso sollen wir jetzt da mit so einem Scheiß anfangen? Das ist die österreichische Sichtweise, glaube ich.
Naja, Februar zum Beispiel kommt da aus Februaris und das ist der Reinigungsmonat, ja. Das ist so, auch wieder aus dem altrömischen
Zentrum. Was ich gesagt habe.
Nein, eh nicht, was ein Blödsinn ist, ja. Und, aber Jänner war eben der Standard in der deutschen Sprache, ja. Wohingegen bei uns der Februar eben der Februar, ja, nie Standard war, ja. Und es ist ein bisschen ungeklärter, woher das Februar eigentlich kommt, ja. Du sagst jetzt aber, ja, wir sind schon immer ein bisschen anders, ja. Oder das war schon immer so, ja. Wie sagst du? Du sagst Jänner, Februar, März. So sag ich, ja.
Ja.
Aber Februar verwende ich nicht, obwohl das aus Österreichisch ist. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, ja. Ich verwende zwar Jänner, ja, und übrigens die meisten Bücher, wo es Österreicher schreibt, ja, und ins Deutsche übersetzt werden für den deutschen Markt, wird einmal Jänner in Januar nämlich ausbessert noch.
Wird,
ja,
wird eingedeutscht.
Wird eingedeutscht, ja. Also von Österreichisch-Deutsch auf Deutsch-Deutsch, das ist viel lustig wieder mal, ja. Weil die verstehen wieder nichts, was wir reden, ja. Darum hört es uns, dann versteht es uns auch. Und aber es ist wirklich so. Und ich kann mich an meiner Schulzeit nur erinnern. Ich habe Jänner gelernt und Februar. Aber Februar habe ich nie gelernt. Der Februar, also richtig schön bauernmäßig ausgeregt, ja. Also wie die Bauern reden, ja. Der Februar, das hat meine Großmutter gemacht, väterlicherseits, ja. Der hat Februar gesagt, ja. Aber ansonsten, und das ist etwas, was auch noch ganz spannend ist, ja. Es gibt alte Leute, ja, die sagen Januar statt Jänner. Das heißt, meine Oma hat zum Beispiel gesagt, Januar und Februar, ja, aber wir sagen Jänner und Februar. Die Frage ist, woher kommt es, dass die alten Leute das reden? Meine persönliche Theorie, der gute alte Adi wieder mal, ja, Überbleibsel der NS-Zeit.
Kann sein, ja.
Also kennt ihr mal echt so, also dass der Januar von damals gekommen ist. Ich habe mit einem Arbeitskollegen geredet und der hat gesagt, er hat die ganzen alten Leute, die was jetzt so 80 aufwärts sind, ja, der rennt bei ihm, der ist dann südlich von Graz ist der beheimatet, ja, die reden da auch wirklich. Also die alten Leute, ja, die sagen wirklich Januar, ja, oder im Januari machen wir ja, so ein bisschen, weiß nicht warum, aber ich hinten so wie kennt, ja, und sagen nicht Jänner. Was bei uns aber in der Schule gelehrt wird.
Also ich kenne alle älteren Leute, die ich kenne, die sagen, glaube ich, Jänner.
Echt?
Ja, also ich kenne fast keinen Menschen, der Januar sagt.
Also alle 75 aufwärts? Hätte ich jetzt
kenne ich nicht so viel.
Okay, also alle, also der, was ich jetzt da kenne, ja, meine Tante, die ist ja schon über 80 oder so, ja, also die sagen alle Januar. Das ist viel lustig, ja. Aber wir in der Schule, also ich zumindest, ja, bei dir weiß ich nicht, ja, ich habe Jänner und Februar gelernt, ja, aber Februar, was eigentlich österreichisch ist, gar nicht.
Ja, genauso.
Ja, aber für alle, die was irgendwo Jänner lesen und das noch nie gehört haben, weil es halt aus Hamburg kommen zum Beispiel, ja, Jänner ist der Januar.
Genau, und der Februar ist der Februar.
Ja, wobei Februar jetzt nicht oft unbedingt hören, glaube ich.
Ja.
Was schade ist eigentlich. Ich möchte mal das angehören, dass ich jetzt öfters Februar sage.
Sagen wir einfach Februar ab jetzt.
Passt.
Passt. Gut, dann der letzte Punkt, Videoempfehlung heute, oder?
Die Videoempfehlung, genau. Damit wir da weiterkommen nämlich, ja. Videoempfehlung hat jetzt da mit uns als Podcast wenig zu tun, sage ich jetzt einmal, ja.
Ja, aber unsere Videoempfehlungen sind oft irgendwie aus der Welt gegriffen. Irgendwo, irgendwas, irgendwie, was uns halt interessant.
Das Fest des Huhnes war aber ein cooler Film, österreichischer, muss man dazu sagen. Ja. Also für die, die den neuen angeschaut haben, in der Folge 1 oder 2 irgendwo erwähnt, ja. Das Fest des Huhnes, ja, einfach auf YouTube eingeben, ist vollkommen drinnen, ORF-Produktion, ja. Sehr, sehr cool, mich ja nicht vorgreifen. Anschauen. Unbedingt anschauen, ja. Auf jeden Fall.
Aber das, sowas Ähnliches haben wir schon mal gehabt, nämlich, wir haben einmal die Map gehabt, wo man Atomraketenexplosionen simulieren hat können.
Ja, genau, also Nuke-Map, glaube ich, hat das geheißen, genau, ja. Anschließend darauf nämlich, und das ist ein Video, das dauert 7 Minuten, ja, man kriegt ein bisschen Kopfwehzeit, wenn man es versucht zum Anschauen, ja. Warum? Man sieht eigentlich nur so eine Weltkarte, ja, wie man es so kennt, ja, und irgendwo geht es die ganze Zeit, ja, so wie ein Metronom kann man sich das vorstellen im Hintergrund. Und rechts oben gibt es den Counter, ja, der von 1938 oder so ähnlich mit Monat so aufzählt die ganze Zeit. Und irgendwann flackert es dann auf und dann haben die USA eine Atombombe gezündet und eine zweite und eine dritte und dann die erste der Sowjets etc. Und das dauert 7 Minuten, das Video, und da wird aufgezeigt mit so kleinen Explosionen überall, wo auf der Welt dann Atombomben von den unterschiedlichen Ländern gezündet worden sind, ja, ihren Tests oder auch eben Hiroshima und Nagasaki, wo es ja die echten Einsätze davon gegeben hat.
Aber da macht es ja anderes Geräusch, je nachdem, wie stark die Explosion war.
Das war
das ein anderes Video, was ich meine. Weil es gibt, es hat vor ein paar Monaten, Jahren schon einmal so ein Video gegeben und da waren eben war der Ton anders, wenn eine größere Explosion gewesen ist.
Das weiß ich nicht. Da ist es der Knoppel, also der Lichtblitz, ja, ist größer, wenn es eine große Explosion ist. Also wie in Russland ganz im Norden haben die sogenannte Zar-Bombe, ja, die ja die größte jemals abgeworfene Atombombe der Welt war, ja. Das leuchtet es halt wirklich sehr groß nachher auf, ja. Und dann sieht man, dann ist man irgendwann im Jahr 2008 oder so ähnlich, ja, Und dann sieht man so jedes Land für sich noch einmal extra, ja, also mit Indien, Pakistan und alle China und alle, was da dazukommen, gell. Und dann unten ist ein Account dann nachher, wie viel, und da möchte ich nicht erwähnen, ja, wie viele Atombomben, ja, auf der Erde gezündet worden sind, ja. Und wenn man sich die Zahl dann anschaut, ja, dann merkt man echt, wie dumm der Mensch ist.
Mit den Worten schließen wir fast. Ich möchte nur noch ganz kurz sagen.
Sehr nett.
Kommentare freuen wir uns immer. Kommentare im Blog zu im Blog am besten zur Sendung dazu. Die Adresse vom Blog ist www.srmd.at. Für so reden wir da. Und ja, wie gesagt, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, zur Sendung am besten im Blog zur Sendung dazu oder per E-Mail an kontakt@srmd.at. Freuen wir uns jedes Mal, wenn wir was kriegen. Sprachkurs haben wir heute nicht direkt, weil wir haben nur Jänner und Februar.
Den holen wir im nächsten Sprachkurs mit.
Ja, oder das haben wir, glaube ich, erschöpfend behandelt, oder?
Hm. Ja. Machen wir trotzdem.
Okay. Aber ja, passt. Damit war es das für heute. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. So reden wir dann.
Tschüss, Baba.